Liebe Leute, herzlich willkommen beim Zelluloid-Podcast.
Ahoi.
Guten Abend, liebe Menschen.
Grüß Gott.
Ja, guten Abend.
Ein großes Ding.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Nämlich den besten Podcast, den lässigsten Podcast. Mit dem attraktivsten Moderator, eine Audio-Onanie-Hilfe.
Denn es ist gut gemacht, glaub mir.
Zelluloid-Podcast.
Ahoi. Das ist ein großes Ding.
Hallo, herzlich willkommen. Hier ist der tägliche Zelluloid-Cast. Ich hoffe, ihr habt alle eure Einstellungen so gemacht, dass auch wirklich täglich kommt. Wir haben nämlich gehört, manche denken, den Cast gibt es gar nicht mehr. Da weisen wir ja von zweimonatlich schon seit gut 4 Wochen auf täglich. Aber gut, was soll man dann machen? Der Mann, der ich wurde born ready, gerade zu mir gesagt hast, als ich ihn gefragt habe, ob er ready ist. Der Mann, ja, der aus dem Internet kommt, deswegen don't worry, the man, himself, Carsten, the Stimme des Volkes, Pohl.
Einen wunderschönen guten Tag, ich hoffe, es geht jedem gut. Mit unserem täglichen Aufzeichnen muss ich sagen, ist ganz schön anstrengend. Aber ja, es macht Spaß.
Ja, zum Glück war ich gestern 6-mal im Kino nach unserer Aufzeichnung und habe genügend Filme, über die ich reden kann. Allen gut geht's nicht. Ich bin schwerst gefrustet.
Warum das denn?
Ich bin wirklich ein bisschen depressiv am Werden, weil ich mein Twitch-Setup hier alles, 1000 Techniker schon da hatte und eine Leitung jenseits von Gut und Böse und hast du nicht gesehen und gestern es auf einmal wieder gebuffert hat und ich mich jetzt frage, ob das am Provider liegen kann. Obwohl ich extrem gute Download- und Upload-Zahlen habe, aber es kann sein, dass die nicht konstant sind, sondern immer mal ganz kurz wegfallen.
Hast du mal unterschiedliche Einstellungs-, also wo mit welchen Servern du dich verbindest, ausprobiert? Also sowas wie Amsterdam?
Auch, ja, habe ich auch schon probiert.
Okay.
Hat auch nichts gebracht. Ja, es ist super frustrierend, wenn es an der Technik scheitert. Aber das soll nicht unser Thema sein und nicht
auf
dein.
Gar keine Frage.
Aber ich habe auch schon überlegt, übrigens, es wird dich freuen zu hören, ja, ob es eventuell ein Problem des OBS auf Mac ist, by the way.
Ach,
und
okay,
deswegen habe ich dich gestern angerufen und wollte dich fragen, was kostet denn, weil du ja auch getwitcht hast, ein twitchfähiger PC? Secondhand, der aber trotzdem schnell genug ist, dass es funktioniert. Also da, wo ich dann nicht wieder Angst haben muss, dass es der PC ist.
Ach, du kostet ja heutzutage sowas wie ein i7 und ein schickes Board und 16 GB RAM und du brauchst auch nicht mal eine gute Grafikkarte. Pi mal Daumen, mit 300 bis 400 Euro bist du easy dabei.
Echt?
Klar.
Okay. Und ist dann ja, gebraucht dann aber.
Ach so, gebraucht? Du kannst sogar nochmal irgendwie einen Fuffi abziehen oder so.
Obwohl, okay, aber ob ich für einen Fuffi weniger dann gebraucht riskiere, ist die Frage, wenn es wirklich nur ein Fuffi ist. Aber
ja,
gut.
Okay, du brauchst uns ein bisschen vielleicht sowas wie ein Gehäuse und ein Netzteil, das vergesse ich immer, weil du sowas ja gar nicht hast. Aber ja, okay, dann. Ja, okay, Pi mal Daumen, also du musst dich nicht arm machen, besonders wenn du halt an.
Ja, aber ich hab meine gesamten Kohlen in dieses ganze Setup hier reingebuttert.
Vernünftig.
Ja, ich weiß.
Das ist ungefähr so, wie ich habe halt meine gesamten Kohlen in den Kryptomarkt rein.
Ja.
Und seitdem gibt es jetzt nur noch harten Zwieback und kaltes Wasser.
Weißt du was? Du willst mir auch helfen, endlich, hoffe ich, irgendwann mal, dass ich da einsteigen kann.
Und das war jetzt genau mein erster Schritt, dass du erstmal den Dip schön abwartest.
Nee, aber ich denke, greife gerne in fallende Messer, weil ich bin gespannt, wie es weitergeht. Die Politik versucht auch einzugreifen und alle die Banken wollen das regulieren oder eindämmen und haben Angst, dass es eine Finanzkrise gibt wegen Kryptowährungen und sie finden es unverschämt, dass diese Kryptowährung trotzdem die Banken, also Kreditkarten und so benutzt, also dieses System, ja, und lauter, ja, so Sachen, obwohl es natürlich irgendwie irgendwann dann unmöglich wird, sofern man nicht irgendwo einen Automaten hat, wo man Bargeld reinschieben kann und dann Kryptowährungen hat. Irgendwie muss man dann ja auf die Altbekannten zurückgreifen.
Ja, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Also wenn es darum geht, das Internet einzudämmen, hat das bisher nie funktioniert. Oder
hast du eigentlich diese McAfee-Doku inzwischen gesehen?
Nein, ich lebe den Typen täglich. Also ich bin bald McAfee. Also,
du solltest dir dann vielleicht nochmal, also wenn du bald McAfee bist, dann kannst du dir schon mal in irgendeinem Bananenrepublik-Inselchen irgendein junges Mädel suchen, was du für dich arbeiten lässt, damit sie dir, hast du schon gefrühstückt, in den Mund scheißt.
Ja, man muss ja nicht alles nachmachen, aber...
Und er hat einen umbringen lassen, weil der seinen Hund irgendwie, glaube ich, oder er hat den Hund umgebracht und dann hat der Typ irgendwas gemacht und dann hat er den Typen umbringen lassen. Es gibt sehr viele, guck dir diese Doku an, er ist auf jeden Fall ein sehr halbseidener Typ.
Völlig verständliche Reaktion. Ich meine, hallo, Hund umbringen.
John Wick, Motherfucker. Ich habe viele Filme gesehen. Ich habe fast alle wichtigen Filme gesehen, die es dieses Jahr bis jetzt zu sehen gab, außer The Shape of Water.
Doch, geil, den habe ich nämlich gesehen.
Als hätten wir uns abgesprochen, mein lieber Freund. Wollen wir mal anfangen mit dem, den du hoffentlich auch gesehen hast? Ja, nämlich Three Billboards. Ich glaube, Outside Reading, Missouri.
Den habe ich nicht gesehen.
Also ganz kurz für die Leute, die nicht wissen, worum es geht. Three Billboards erzählt die Geschichte in einer sehr kleinen Stadt, wo an irgendeiner Ausfallstraße, die sowieso kaum befahren wird, eine Mutter, deren Tochter ein Jahr zuvor vergewaltigt und getötet wurde, unzufrieden ist mit den komplett ins Leere gelaufenen Ermittlungen und deswegen drei dieser riesen Reklametafeln entlang der Straße sich mietet, knallrosa streicht und, glaube ich, schreibt, vor einem Jahr ist, ich weiß nicht, noch immer kein Täter, ein Jahr später, was sagen Sie dazu, Lieutenant bla bla bla.
Ja.
Und der Lieutenant wird übrigens gespielt von Woody Harrelson, mit dem ich gestern übrigens auch einen guten Film, The Glass Castle, gesehen habe, aber das nur am Rande. Und dieser Film ist sehr gut, so viel kann ich schon mal sagen. Das Schauspiel der Hauptdarstellerin, die wir übrigens aus Fargo kennen, aus dem Film.
Die so ganz schlimm schwanger war während der ganzen Fargo-Geschichte. Die Polizistin.
Ganz schlimm schwanger war?
Ja, Ian McDermott oder so.
Frances McDermott.
Frances McDermott, genau.
Genau.
Die war in Fargo schwanger oder hat eine Schwangere gespielt, sagen wir es mal so. Also eine schwangere Polizistin, die ist immer mit dem dicken Bauch immer so rummarschiert. So erinnere ich mich da zumindest dran. Aber hoffentlich ist das keine falsche Erinnerung.
Okay. Versuch ein bisschen in eine andere Richtung zu sprechen. Ich sehe dich wieder im roten Bereich. Ich möchte nicht, dass die Leute dein Wort nicht mit Genuss lauschen können. Und Frances McDormand trägt den Film extrem. Also nicht, dass die anderen, es gibt noch andere extrem überzeugende Charaktere in der Geschichte. Dieser Caleb Landry Jones, ich weiß gar nicht mehr, woher ich den kenne, aber mir gefällt er eigentlich immer gut. Und Sam Rockwell spielen auch noch mit und spielen ihre Rollen unglaublich gut. Woody Harrelson auch. Aber Frances McDormand spielt in diesem Film eben eine obertaffe, unbequeme Frau, also unbequem für die Polizei und diesen Ort. Und ach so, es spielt ja auch unser Kleiner, der Kleine, oh Gott, ich krieg jetzt schon Probleme mit den Social Justice Warriors. Der Kleine spielt mit aus Game of Thrones.
Ach, der Kleine, ja. Ich weiß, wen du meinst. Den Kleinwüchsigen.
Genau. Und ist ja besser, ich habe ja nicht Zwerg gesagt, von daher ist eigentlich der Kleine nicht schlimm, oder?
Ja, aber ich bin bei solchen Sachen heutzutage nicht mehr sicher. Ich würde einfach sagen, der ganz tolle Mensch.
Ja, es ist auch, ich mag den total übrigens. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich finde ihn immer unglaublich sympathisch rüberkommen. Lilliputaner sagt man ja nicht mehr. Was heißt überhaupt Lilliputaner?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es hier ein Buch von, war das Jules Verne oder sonst was, das hieß Gullivers Reisen und da ist doch ein normal großer Mensch nach einer Seereise oder so in einem Land gelandet, das Lilliput hieß und dort gab es halt die Einwohner.
Ah, also kommt es von Jules Verne oder hat Jules Verne diesen Begriff einfach übernommen?
Also ich weiß nicht, ob es Jules Verne war, aber also von wem Gullivers Reisen kam, ich habe es vergessen, aber Kann sein. Oder er hat es übernommen. Also, aber ich habe es zum ersten Mal da gelesen. War ja so ein klassischer Kinderroman. Ne? Also
ja, Kinder. Ja, mit Jack Black verfilmt auch übrigens.
Ja, stimmt. Ich glaube irgendwann tatsächlich. Aber das war viel, viel später. Das Buch, das weiß ich nicht.
Ja, das ist mir auch klar. Jules Verne, mein Freund.
Ja, ich weiß aber nicht, ob Jules Verne war. Hoffentlich bitte kein Hate. Ja, könnte auch irgendwer anders gewesen sein.
Auf jeden Fall, es gibt so viele Szenen, wo man sie einfach nur sitzen sieht. Sie hat irgendwas ausgefressen, irgendjemand konfrontiert sie damit und sie guckt. Und ich finde, dass das Mienenspiel in ihren Augen ist so eine Freude, dass zumindest den ersten halben Film man nur genießt. Und zwar von dieser Frau. Unglaublich, also diese Frau genießt, und das sage ich jetzt völlig unzweideutig. Wahnsinnig guter Film. Der Film hat so die ein oder andere kruziale Wendung, die auch nicht so getimt ist wie normalerweise in Filmen, wo dann bei, was weiß ich, drei Viertel oder vier Fünftel des Films, also im dritten Akt, irgendein böser Twist oder irgendeine Sache passiert. Nein, der Film macht das total unorthodox und total toll. Und spielt auch so ein bisschen, auch am Ende des Films, Leute, die ihn gesehen haben, werden wissen, was ich meine, mit Erwartungshaltung, die man aus Hollywood gewohnt ist und die man dann eben nicht unbedingt befriedigt. Mehr muss man zu dem Film nicht sagen. Super Film.
Ja, klingt sehr gut. Ich will ihn auch immer noch sehen, aber ich habe auch noch so viele andere gute Filme gesehen. Deshalb,
ich
ja,
bin gespannt. Shoot.
Ja, okay, also der erste Film, von dem ich erzählen möchte, hieß oder heißt I, Tonya. Und, oder Tonya, glaube ich, viel besser ausgesprochen ist, mit Margaret Robbie, die du, glaube ich, sehr toll findest.
Oh, warte mal, Tonya Harding, ist es der Film mit
Tonya über Tonya Harding, genau.
Oh, den will ich unbedingt.
Kann ich dir nur empfehlen. Also, ich meine, ich war noch super jung, als diese Tonya Harding-Geschichte passiert ist. Philipp war, glaube ich, schon dick in den 30ern.
Halt die Fresse.
Quatsch, nein, wir haben ja kaum Altersunterschied. So oder so, es gab halt irgendwie für die jüngeren Zuhörer vor vielen, vielen Jahren im professionellen Eiskunstlauf, was das Ganze schon so ein bisschen absurd macht, einen gewissen Skandal. Und zwar wurde es in den Nachrichten so besprochen, gab es eine Konkurrenz zwischen zwei Eiskunstläuferinnen, und zwar Tonya Harding und Nancy Kerrigan, hieß sie, glaube ich, mit Nachnamen. Bei irgendeiner Veranstaltung wurde dann, als es um die Olympischen Winterspiele ging oder die Teilnahme da bei deren, wurde einer Konkurrentin, und zwar der Nancy Kerrigan, das Knie gebrochen mit einer Eisenstange auf ja, ziemlich brachiale Weise, muss man ja schon sagen. Das klingt ja schon nach Mafia-Methoden.
Aber von wem eigentlich? Von ihrem Mann oder sowas, ne?
Ich will es nicht verraten, weil...
Ist derjenige maskiert gewesen? Das frage ich mich nur.
Nein, gar nicht.
Wusste sofort, wer es war.
Nee, nicht so wirklich, weil, okay, ich meine, wann war das, 1992 oder so, da war in einer Eiskunstlaufhalle, da war nicht eine Videokamera oder so, ja, also es war halt irgendwie, stell dir vor, du gehst irgendwie in einen Bereich, wo der nicht videoüberwacht ist.
Ja, oder ja, so. Klar. Und damals hatte noch nicht jeder ein Smartphone, leider.
Genau, da kommt einfach ein Typ auf dich zu und da rennen eh so irgendwie 15 Leute rum und dann haut dir jemand eine Eisenstange vors Knie, ja. Was zur Hölle, ich meine, damit hat man in den 90ern ganz bestimmt nicht gerechnet, ja. Und ja, aber ja, der Film selber ist halt so ein bisschen aufgestellt wie eine Dokumentation. Also man sieht Margaret Robbie in der Jetztzeit immer zurückblickend auf ihre Ereignisse und es.
Wer ist Margaret Robbie nochmal in der Geschichte?
Margaret Robbie spielt Tonya Harding.
Ach so, dann sag das doch. Man sieht dann Tonya Harding.
Oh ja, sorry, ich dachte, das wäre klar. Nee, nee. Und dann,
die wir übrigens kennen aus Wolf of Wall Street, oder nicht?
Ja, natürlich. Sie, und aus Suicide Squad, wo sie die Harley Quinn genau. war.
Und aus diesem sehr schlechten Will Smith-Film, wo sie seine Komplizin spielt, in diesem Heist-Con-Artist-Film. Aber gut. Ja.
Und es zeigt halt dieses Leben von Margaret Robbie und das ist definitiv keine langweilige Person, ja, also sie ist halt, sie kommt
von
halt
Tonya Harding, wolltest du sagen,
ja, genau, sie, habe ich Margaret Robbie gesagt? Ja, ja, nein, sie zeigt natürlich das Leben von Tonya Harding und das ist definitiv keine langweilige Person. Sie kommt halt aus so, weiß ich nicht, ich will nicht unbedingt White Trash-Ecken
sagen. Doch, sag's, dann wissen wir wenigstens, was gemeint
ist. Ja, aber das ist nicht so ganz, es ist mehr so untere Mittelschicht oder so, also die verdienen schon alle Geld und so, aber sind auch nicht reich und sind sehr knallhart zueinander. Die Mutter ist großartig und diese ganze Szene wird halt immer so aus ihrer Sicht gespielt und ihr ganzes Leben wird erzählt. Und diese Frau ist wirklich in einer Art und Weise knallhart, bemitleidenswert, naiv und weiß nicht, bewundernswert in einem. Ja, denn es wird da zum einen, werden ihre Achievements erwähnt, die halt wirklich irgendwie einzigartig waren oder zumindest in gewisser Art und Weise einzigartig waren. Aber es wird auch so immer wieder gezeigt, irgendwie die Ausweglosigkeit ihrer Situation und die ganze Geschichte mit bizarren, falschen Freunden, die sie da hat. Ein Ehemann, der wirklich schlimm ist und von dem sie irgendwie nicht loskommt. Und dann zum Schluss in einem Finale eine Strafe, die so unglaublich hart ist, dass hier schon fast die Tränen kommen, ja. Und das Ganze ist so ein guter Film, ja. Auch wenn das halt eher so günstig wirkt und zum größten Teil auf Erzählungen und so Nachspielungen von Ereignissen beruht, dass es echt Spaß macht und wirklich packend ist. Also ich will auch nicht zu viel von der Story wegnehmen. Aber ein wirklich, wirklich guter Film.
Und läuft er denn jetzt gerade im Kino in Deutschland?
In Deutschland kommt er, glaube ich, erst im Mai in die Kinos.
Ah, cool.
Er ist mal wieder einer von diesen, ich komm sehr spät in Deutschland in die Kinos und laufe schon auf der ganzen Welt überall.
Ja, der kommt nämlich hier in meiner Seniorenvorstellung.
Ja.
Und die sind immer die Filme, die schon ein paar Monate aus dem Kino sind, kommt der irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten. Ja.
Aber ernsthaft, wenn du die Zeit hast...
Ich will den auf jeden Fall, du brauchst mich gar nicht überzeugen, ich habe den Trailer gesehen, mich macht die Mutter extrem an, mich macht diese ganze Geschichte extrem an, mich macht die Zeit an, auch dass sie auch, weißt du, man ist ja nicht davor gefeit, selbst so intelligente Menschen wie ich, dass man, wenn man diese Margot Robbie nur in Wolf of Wall Street gesehen hat, dass man dachte, ja gut, das ist so ein Blondchen, die wird man nicht nochmal sehen oder die wird halt immer die Hübsche spielen.
Ja, nee.
Das aber in diesem Film zeigt sie deutlich, dass sie es drauf hat, finde ich. Und,
ja, klar, definitiv. Und die Mutter ist wirklich, die ist so knallhart kalt.
Ja, da musst du dir, wenn dir sowas gefällt, musst du dir den The Glass Castle angucken mit Woody Harrelson, weil das auch ein sehr kranker Film ist und Woody Harrelson da. Mich wundert, weil den habe ich in der Oma-Vorstellung gesehen, sprich, der muss eigentlich schon eine ganze Weile also er ist von 2017, glaube ich, im Kino gewesen sein. Ich habe davon nichts mitbekommen und es ist ein hochinteressanter Film. Ich will aber nicht über den Film jetzt reden, ich will über einen anderen Film reden. Ich bin gespannt, egal, Tristan hat Pech gehabt, wir müssen die wenigen Monate. Tristan, nimm's mir nicht übel, ich muss jetzt doch über Killing of a Sacred Deer reden.
Oh, okay.
Hast du den gesehen?
Nee, aber ich wollte ihn noch unbedingt gucken.
Darf ich trotzdem drüber reden?
Ja, natürlich.
Okay. Killing of a Sacred Deer ist von Yorgos Lanthimos, dem Gyros-Essen, den er heute hat, mit dem politisch unkorrekten Cast. Nein, dem griechischen Regisseur, den einige vielleicht aus Dogtooth kennen. Oder von dem großartigen The Lobster. Ich möchte gleich vorweg schicken, mir persönlich hat The Lobster doch um einiges besser gefallen. Aber die Prämisse, darf ich dir erzählen, worum es geht?
Ja, klar, natürlich.
Also,
ich glaube, ich habe das schon mal angelesen.
Also okay. Colin Farrell spielt ein Arzt. Und man wird übrigens auch so reingeschmissen, man weiß überhaupt nicht, was da los ist am Anfang, der sich regelmäßig mit so einem Jungen trifft. Und am Anfang habe ich noch gedacht, vielleicht ist es ein unehelicher Sohn, weil er ihm auch irgendwas so eine Uhr zum Geburtstag schenkt und so. Und er nimmt ihn dann irgendwann nach Hause und stellt ihn seiner Nicole Kidman-Frau vor und seinen beiden Kindern. Und er ist total nett, er flirtet so ein bisschen mit der Tochter und irgendwann ist der Sohn, hat lahme Beine, also kann die Beine nicht mehr bewegen. Dann gehen sie ins Krankenhaus, lassen alles mögliche untersuchen und dann ist da wieder auf einmal dieser komische Junge und er sagt zu Colin Farrell, pass auf, du hast damals meinen Vater, du bist schuld, dass mein Vater gestorben ist, weil du warst besoffen als Chirurg, als er eingeliefert wurde. Und du hast mir jemanden genommen, jetzt werde ich dir jemanden nehmen. Du musst eine deiner drei Liebsten, also Frau, Tochter, Sohn, umbringen. Sonst sterben sie alle drei ganz langsam. Es fängt bei allen an, dass sie ihre Beine nicht mehr bewegen können. Und dann werden sie aus den Augen bluten und danach sterben sie, kurz danach.
Okay.
Oh ja, ja.
Ja, fast schon märchenmäßig.
Ja, es ist sehr märchenmäßig. Was das Ganze nochmal, wenn man das so erzählt, könnte es auch so ein Stephen King-Film. Ich muss da ein bisschen an diesen Fluch, wo die heißt der nicht sogar Verflucht? Wo die Zigeunerin zu diesem ganz dicken sagt.
Sind die Roma-Frau.
Was ist los mit mir heute? Aber ich find's geil, wie du reingekrätscht bist. Wie so ein Fußballspieler kamst du angeschlittert. Sind die Roma-Frau? Nein, Telefonstreich, Telefonstreich. Entschuldigung. Aber in dem Stephen King-Buch war es wirklich eine Zigeunerin. Das stand da. Nein, Entschuldigung. Völlig richtig. Sind die Roma. Aber der Sido hat doch ein Lied gemacht. Ich bin ein Zigeuner. Zigeuner. Egal. Auf jeden Fall.
Er hat auch andere Songs gemacht und der ist halt Sido. Der kann sich sowas erlauben.
Genau, du hast recht. Und ich bin Philipp Jordan. Ich kann mir sowas nicht erlauben. Pass auf. Auf jeden Fall musste ich daran denken. Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, wo eine Vagabundin, eine Nomadin, so einen Dicken verflucht und der dann einen überkalorierten Menschen verflucht. Und
der hat auch so eine super attraktive Frau, zumindest in irgendeiner Verfilmung, die ich davon mal gesehen
habe. Ach, da gibt es eine Verfilmung von?
Ja, oder so eine Fernsehserie oder so. Ja, ich hab die mal gesehen, aber ich habe auch das Buch gelesen, ja. Oder
klingt interessant. War das nicht sogar vielleicht ein Richard Bachmann-Buch? Ich weiß es nicht. Egal. Das kann
sein, ja. Egal, sorry.
Daran musste ich denken, was aber das Ganze, wenn ich das so erzähle, sich wie so ein Standard-Thriller-Horror, was weiß ich was, Film anhört, hat. Und das ist für mich ein bisschen noch so eine Sache, die ich noch nicht komplett für mich eruiert habe, ob der Yorgos, der Regisseur, ich nenne ihn bei Vornamen, das darf man, wenn man drei Filme von ihm gesehen hat,
klar,
ob der Yorgos es einfach gar nicht drauf hat, was ich nicht glaube übrigens. Ich tendiere dazu, dass er irgendwie so eine ganz geniale Art hat, dass sich Dialoge total gestelzt wirken und dadurch die Personen total wie kleine Kinder, die einen Text aufsagen, wirken. Es ist total komisch. Selbst wenn sie hoch emotionale Sachen sagen, selbst wenn sie flirten, böse sind miteinander, sie reden sehr seltsam. Also die Personen haben, wie man es vielleicht auch aus The Lobster kennt, eine total eigene Art. Das ist wie, als würde dieser Regisseur in einem Paralleluniversum leben. Was es total faszinierend macht und finde ich auch erträglicher.
Ja.
Und ich mag das. Ich möchte aber auch sagen, dass ich den Film eindeutig zu lang fand. Und er sich so ein bisschen zieht. Und er auch nicht ihm so, gut, das mag natürlich Themen geschuldet sein, aber ihm fehlt auch so ein bisschen der Humor. Er hat Humor auch, wenn man ihn eben lesen will, aus dieser komischen Art der Protagonisten miteinander zu kommunizieren. Aber er ist im Gegensatz zu The Lobster, hast du The Lobster eigentlich gesehen inzwischen?
Leider immer noch nicht.
Oh, du musst The Lobster sehen. Er ist so gut. Oh. Aber Killing of a Sacred Deer ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Auf jeden Fall, glaube ich, einer der 10 Filme, die man dieses Jahr geguckt haben muss. Aber er ist nicht ganz so gut wie The Lobster. Was hast du denn noch geguckt?
Ja, ich habe, glaube ich, den Film gesehen, von dem ich es nie erwartet hätte, dass er so unglaublich viele Oscar-Nominierungen bekommen hat. Ich glaube, es waren 8 Stück oder so. Und ich bin im Traum nicht drauf gekommen. Und der von einem Regisseur und Drehbuchautor ist, den ich zumindest auf meiner Liste, ich mag den Typen, Liste. Auf dieser Liste von Typen, die ich mag, steht der drauf. Und das ist Guillermo del Toro. Und dessen Film oder dessen aktueller Film heißt cool. Shape of Water. Und
angeblich geklaut, ne?
Die Story oder wie?
Komplett.
Ach was.
Es hat ein also ich habe das irgendwo gelesen. Wo habe ich denn das gelesen? Dass irgendwo eine Filmstudentin und die sogar, wo auch Guillermo Zugriff hatte, einen Film gedreht hat oder geschrieben hat auch, wo in einem Forschungslabor wo ein Wasserwesen ist, eine Frau, die da arbeitet, sich in dieses Wasserwesen verliebt und ihm zur Flucht verhilft. Das ist die Geschichte, die es schon gab. Oh, okay, ich habe natürlich den Film nicht gesehen, aber vom Trailer lässt sich schließen, dass es in eine ähnliche Richtung geht.
Ja, damit hast du quasi den gesamten Film auch so ein bisschen beschrieben. Das ist halt Shape of Water. Nee, macht nichts. Also der Film ist halt von Guillermo del Toro, der hat halt Regie geführt und das Drehbuch geschrieben, zusammen mit...
Übrigens, seine Freunde sagen auch G-Del-T. Nur damit dass du dir nicht immer diesen Zungenbrecher...
Ja, ist klar. Und der Typ ist halt deshalb bei mir so beliebt, weil er es halt schafft, Welten, finde ich, so unglaublich voll zu malen. Und ich habe halt schon viel über den gesehen, hat auch irgendwie so Berichte über ihn gelesen. Es ist halt, der schafft es halt irgendwie auch in seinem Privatleben. Ich würde ihm halt mal gerne irgendwie so eine Doku über seine Wohnung sehen, seine Wohnung da in Los Angeles.
Was bist du für ein perverser Stalker?
Ja, abwarten. Die ist halt voll die Nerdbude. Ja, das sind halt irgendwelche Filme, Memorabilien überall und jeder Raum ist irgendwie in einer gewissen Thematik eingerichtet. Und was er halt macht, so habe ich zumindest gelesen, wenn er über irgendeinen Film halt Regie führen will oder so, dann fängt er erstmal vorher an, so wie eine Art Storyboard, quasi einen Comic darüber zu malen mit allen Szenen drin und er geht da richtig drin auf. Und das merkt man halt auch in seinen ganzen Filmen. Also ob das halt eher so Action-Geschichten sind wie Pacific Rim, wo halt einfach sehr viel im Hintergrund auch passiert und dieses Worldbuilding toll funktioniert. Also, dass du einfach Szenen und Elemente hast, die zur Haupthandlung nichts beitragen, aber einfach oder einfach nur im Hintergrund passieren oder in Nebensätzen erwähnt werden und schon so interessant sind, dass es halt Spaß macht, dazu zu gucken. Und kein Charakter ist irgendwie simpel. Das merkst du, erkennt man zum Beispiel auch an anderen Filmen, wie zum Beispiel Hellboy, wo auch irgendwie jeder Charakter gut aufgebaut ist. Aber ich will über diese alten Filme gar nicht reden, sondern lieber über The Shape of Water. Ich meine, Philipp hat ja die grundsätzliche Story...
Wernicke!
Hat die grundsätzliche Story angerissen, ja. Und worum es halt geht, ist, dass es halt es spielt in den 60er Jahren in den USA und das ist halt schon toll, weil... Allein das ist schon gut gemacht, weil du siehst halt über diese Autos rumrennen, dass die Wohnungen älter aussehen, die Leute sind halt derzeit gekleidet und in der Hauptrolle spielt eine stumme Person, also eine Frau, die halt nicht reden kann. Und nur
Ach, das ist mir im Trailer nicht mal aufgefallen.
Ja genau, aber sie ist halt stumm und sie arbeitet als, ja ich weiß nicht, ob man das so politisch unkorrekt sagen kann, als Putzfrau in einem Geheimlabor.
Raumpflegerin, ich bin entrüstet. Ja. Ich bin entrüstet. Okay. Versuch leiser zu sprechen, du bist schon wieder im roten Bereich, sorry.
Okay, gar kein Problem. So oder so, man lernt halt so dieses Labor kennen und als Zuschauer rafft man dann auch relativ schnell, dass das, was im Labor passiert, halt nicht so ganz koscher ist. Alleine schon, weil sie halt ab und zu mal so Blut wegwischen müssen und irgendwelche Leute verletzt sind. Das hat so ein bisschen was von Homer Simpson, der bei Hank Scorpio als Sicherheitsbeauftragter arbeitet und dann irgendwie einfallende Regierungstruppen sieht und so. Und alleine das ist schon halt super interessant. Und wie halt Philipp schon gesagt hat, irgendwann bekommt dieses Forschungslabor ein neues Wesen. Und dieses Wesen ist halt eine männliche Meerjungfrau, sagen wir es mal so. Und
eine männliche Meerjungfrau? Pass auf, ja, Vorsicht. Genau. Jetzt stellen sich gewisse Leute einen Mensch vor mit nacktem Oberkörper, der einen Fischschwanz hat.
Ja, das ist da bei der Vorstellung bist du auch nicht so verkehrt.
Hä? Also das, was ich in dem Trailer gesehen habe, sah mehr so aus wie ein Fischmensch.
Ja, also der hat halt noch so eine Gesichtsmaske und so Kiemen rechts und links, aber... Ja,
finde ich einen kleinen Unterschied, weil eine Meerjungfrau, ja, okay, mit der würde ich zumindest Petting machen, aber mit einem Fischgesicht würde das für mich definitiv flach fallen.
Okay. Ja, nee, also er ist schon vom Körper aus sehr, sehr menschlich gleich. Also Arme sind da und ein Oberkörper ist da. Und klar, die Haut sieht so ein bisschen schuppig aus, aber... egal, ich meine, es ist ja auch relativ egal, ihr muss es ja gefallen, ja, und sie findet halt Gefallen dran. Aber das Tolle an diesem Film ist noch nicht mal so diese kurze Haupthandlung, es sind halt auch, weiß ich nicht, jeder Charakter, die stumme Hauptdarstellerin hat unter anderem eine Arbeitskollegin, die halt relativ viel Sass hat, von dem man noch den Mann kennenlernt und die... unterhaltsam ist. Es sind halt so kurze Elemente, wie sie gemeinsam zur Arbeit gehen und die Zeit stempeln müssen und ihr dann so ein bisschen, es dann kleine Differenzen gibt an dieser Zeitschaltuhr, weil Leute sich vordrängeln und so. Es steckt da halt so viele kleine Details drin, die beim Gucken halt Spaß machen und dich immer so in Interesse halten. Da gibt es einen ganzen kleinen Subplot über ein Kuchengeschäft, das irgendwie eine Etage oder auf der Straße ist, über ihren Freund oder ihren Bekannten, also Freund nicht im Sinne von
Liebhaber. Ein Kuchengeschäft?
Ja, ein Kuchengeschäft.
Wo gehst du hin? Zur Bäckerei? Nein, ich gehe in ein Kuchengeschäft.
Nein, die sind in einem Kuchengeschäft und das Kuchengeschäft ist ein bisschen besonders. Und
Kuchengeschäft? Ja, ist es nicht eine Bäckerei?
Nein, sie verkaufen nur Fertigkuchen.
Ah, also, okay.
Also, so habe ich jetzt zumindest kennengelernt. Nee, ist in Ordnung. Also, aber ich meine, ich will auch nicht alles zu viel wegverraten, weil es macht halt so viel Spaß, diesen Film einfach zuzugucken, weil an manchen Stellen plätschert der zwar nur so vor sich hin, aber es wird halt nie langweilig. Und was ich noch auf alle Fälle 10-mal unterstreichen will, ein guter Film braucht einen guten Gegenspieler, ja. Also, wenn es halt eine furchteinflößende Situation gibt. Und hier ist der Gegenspieler Michael Shannon, ja, der auch in Hell or High Water den Cop da gespielt hat, diesen Texas-Ermittler. Nee, gar nicht wahr. Wie ist nochmal das Buch mit dem Screenplay, wo es immer diese Rückblicke gab.
Sowas gab es ja sonst nie, das gibt es so selten.
Nein, also da gibt es einen Film, wo eine Frau ein Drehbuch geschenkt bekommt und sie liest das und dann gibt es immer Rückblicke in dieses Drehbuch zurück und da spielt Michael Shannon so einen knallharten Texas Ranger, aber ist auch egal. Und hier spielt er wieder knallharten Aufbeauftragten des Staates oder des Militärs. Und der ist so richtig, richtig böse, ja, tief böse. Und aber halt auch irgendwie gleichzeitig menschlich, ja, toll. Und der ganze Film ist unglaublich interessant. Der wird keine Sekunde langweilig. Diese Hauptgeschichte, diese Liebesgeschichte, die jetzt so ein bisschen vorweggenommen worden ist, die passiert zwar schon im Vordergrund, aber die passiert eigentlich nur so nebenher. Also denn der Film trägt mehr als nur diese vielleicht schnell erzählte Geschichte. Da passiert halt noch so viel nebenher. Die Welt ist toll und ich kann ihn nur empfehlen. Mir hat er richtig gut gefallen.
Also ich bin sehr angetan von dem Trailer gewesen. Er hat mich so ein bisschen an Jeunet erinnert. Ich weiß auch nicht warum, weil er einfach so schönes Licht hatte und so interessant.
Ja, der ist auch so ein bisschen grün wie die Stadt der verlorenen Kinder.
Ja, wollte ich gerade sagen. Cool. Mein nächster Film hat mich von dem Moment, als ich den Trailer sah, extrem angemacht und ich wusste, ich würde den Film mögen, selbst wenn der Film schlecht ist, weil mir die Prämisse so gut gefällt. Ich finde, man kann ihn direkt mit The Invention of Lying einordnen von Ricky Gervais, weil es auch ein Film ist, wo ich den Film genossen habe, vor allem, weil ich die ganze Zeit immer mir gedacht habe, das gibt ja so viele interessante Aspekte, die man da beackern kann. Und was würdest du tun? Und wie würdest du dich verhalten? Und ich habe mir Downsizing angeguckt.
Der kam jetzt erst, glaube ich, ins Kino.
Wann jetzt erst?
Also hier in Deutschland. Also
ja, ja, genau, sowas, glaube ich. Die Geschichte ist, um in Zukunft Ressourcen besser nutzen zu können und dem großen Umweltüberbevölkerungsproblem Herr zu werden, hat ein norwegischer Wissenschaftler eine Schrumpfmethode herausgefunden, wo man sich irgendwie so auf 10 cm runterschrumpfen kann. Und da gibt es dann auch so einen Pleasure Land oder so. Es gibt so verschiedene Ressorts, also Puppenwelten, könnte man sagen. Und wo man dann sich ein großes Haus kaufen kann. Matt Damon und seine Frau finden es hochinteressant. Man kriegt mit, sie haben wenig Geld, sie können sich nicht das leisten, was sie wollen. Und dann gehen sie zu so einem Infotag und da wird ihnen erzählt, ich weiß nicht, was sie angespart haben oder abbezahlt haben von ihrem Haus. Auf jeden Fall wird gesagt, Also euer Vermögen hier ist im Äquivalent 12,5 Millionen in diesem, wenn sie klein wären. Ist ja auch logisch, weil so ein Keks reicht einem dann praktisch für eine Woche. Und ja, es passiert recht am Anfang. Der Spiegel hat es gespoilert. Soll ich es auch spoilern? Doch, ich finde es wichtig genug.
Ja, mach.
Der Film ist trotzdem gut. Und sie gehen dann zusammen zu dieser Prozedur. Und da wird man erst, also Frauen und Männer getrennt. Und die Männer werden dann alle Haare werden entfernt und Plomben werden rausgemacht. Er wacht dann auf und ist klein und will seine Frau sehen. Und sie ruft an und man sieht sie dann irgendwo am Flughafen mit halb kahlgeschorenem Kopf und sie entschuldigt sich vielmals bei ihm, aber sie hat dann irgendwie einen Rückzieher gemacht und lässt sich dann auch von ihm scheiden, wodurch diese Riesenvilla, in der er anfangs wohnt und dieser Luxus, weichen muss einem kleinen Apartment, wofür er auch noch arbeiten muss in dieser Mini-Welt. Und das Interessante daran ist aber, dass er dann so eine Kehrseite kennenlernt, dieser Welt. Und auch
noch eine Kehrseite.
Ja, das ist nämlich, dass in dieser Mauer ist so ein, die um dieses, die Sicherheitsmauer, ist auch so ein Netz oben drüber, dass keine Vögel die verspeisen, die kleinen Menschen, ist so ein Loch und da auf der anderen Seite ist einfach so ein Container, in den so ein riesen Flat reingebaut ist. Also so ein wie nennt man das nochmal im Deutschen? So ein Plattenbau sozusagen. Also so ein, so wie so ein Knast, wo innen drin eine riesen Halle ist und rundherum sind so kleine Mini-Wohnungen, wo Tagelöhner praktisch, mexikanische und andere, leben in absoluter Armut und ohne Versorgung und alles. Und er lernt aber auch einen ausländischen, ich weiß gar nicht mehr, französischen oder was, eher so Balkan-Typen, der von wie heißt der mit Vornamen? Walz? Udo Walz? Nee.
Christoph Walz.
Christoph Walz gespielt wird. Ich gehe einfach zu oft. Ich verwechsel ihn immer mit meinem Friseur. Ja. Der zeigt ihm so ein paar Sachen und dann will ich auch nicht, dann wird es auch interessant. Und der Film nimmt, das muss man fairerweise sagen, ist eigentlich so ein bisschen zweigeteilt. Er ist einerseits ein bisschen ein sehr schöner Science-Fiction-Film, ein leicht zu guckender, spaßiger, also so, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber ich habe bei Demolition Man neben der üblen Gefahr durch den Bösen, fuck, wie heißt der nochmal, der Steuersünder,
im neuen Demolition Man.
Nee, im alten Demolition Man.
Gibt's im alten Demolition Man. Gibt's nein, Quatsch. Oh, ich hab's gerade verwechselt. Nee, es gibt keinen neuen Demolition Man. Der auch Blade gespielt hat.
Genau, egal. Und wir sind ein Filmpodcast übrigens. Wir sind Experten, nur so am Rande.
Ja, klar, natürlich.
Da habe ich total genossen, so diese Zukunft zu sehen. Ja, also der Pizzahut und die Autos und Werbung und alles. Das fand ich den viel interessanteren Aspekt an Demolition Man als dieser Kampf. Ja. Und bei Downsizing haben sie zum Glück sich sehr viel Zeit gelassen bis zu dieser Schrumpfung und dieser ganzen Welt und bevor praktisch dieser Film einen Twist kriegt. Das ist, glaube ich, ziemlich direkt in der Mitte und der Film geht, glaube ich, 2 Stunden oder so. Und das finde ich sehr angenehm, weil wenn man den Trailer gesehen hat, könnte man auch meinen, dass man nach 10 Minuten geschrumpft ist und praktisch alles erlebt hat. Ja? Und dem ist zum Glück nicht so. Man kann das richtig schön genießen. Die Entscheidung wird auch nicht in der ersten Minute gefällt, sondern man nähert sich der Sache langsam an. Und das hat mir sehr gut gefallen. Von daher schaut euch den ruhig an.
Ja, aber mal ganz ehrlich, gäbe es diese Prozedur wirklich? Würdest du das machen?
Ich würde sagen, könnt ihr nicht den ganzen Körper von mir schrumpfen, nur meinen Penis gleich lassen, dann sind die Proportionen wieder okay.
Ja, aber ganz ehrlich, das würde doch niemand tun, oder?
Die Frage stellt man sich eben, weil, stell dir vor, ja,
ja.
Ich meine, man fühlt sich natürlich sofort total angreifbar und verletzlich. Das ist, glaube ich, so ein Ding, ja. Dass man denkt, am Ende bin ich klein und dann fangen die Großen irgendwann an, uns zu zertreten oder so, weil sie sagen, das ist doch keine gute Idee. Wenn aber gut die Hälfte der Bevölkerung in Wunder, also die haben ja auch die Natur geschrumpft, ja. Also die Bäume und so, ist nicht so, dass du praktisch nur durch über Riesengrashalme hüpfen musst und mit unglaublich bösen Käfern zu kämpfen hast und so. Aber wenn du in so einer kapitalistischen Gesellschaft, in der wir ja doch leben, dann mitkriegst, dass alle um dich rum den ganzen Tag, also stell dir mal vor, Carsten,
ja.
Du hast eine Riesenvilla, okay, die brauchst du nicht, aber du hast, kannst dir dann die neueste Technik leisten, die krassesten Virtual Reality Hubs und was weiß ich was. Und ja, jeden Tag, jetzt pass auf, hör zu, ja, nicht dazwischen, jetzt kommt der Punkt. Und jeden Tag so viel und was du essen willst, den ganzen Tag dein Personal Koch und so zu haben, würdest du es dir da nicht doch auch überlegen?
Weiß ich nicht. Also zum einen gehen wir mal ganz praktisch davon aus, dass das dann ja alles immer auch noch für deine Größe produziert werden müsste. Oder das wird auch einfach alles durch den Schrumpfer gejagt.
Nee,
oder?
Ich glaube, dass es dann halt auch genauso gibt es halt Leute, die da auch arbeiten.
Weißt du? Okay. Ja, aber nee, also ich glaube, dass die Gefahren, die du da eingehst, ja, sind die Rewards nicht wert.
Welche Gefahren?
Ja, keine Ahnung, du bist dann halt klitzeklein und jeder kann auf dich drauf treten und ein Tropfen kann dich ertränken und weiß ich nicht, ein Regenwurm kann dich auch fressen. Das ist doch.
Also pass auf, Carsten, du bist ungefähr 12 Zentimeter groß. Ich habe noch nie eine Maus gesehen, die durch einen Regenwurm gegessen wird.
Ja, gut, okay, aber dann kann eine Maus dich auffressen oder
nein. Eine Katze
oder ein Hund oder was weiß ich. Das sind alles Gefahren, mit denen ich nie zu tun hatte. Und jetzt sind die plötzlich alle da. Nee.
Also eine Maus würde wahrscheinlich eine Weile an dir zu knabbern haben. Aber ich weiß nicht, ob... ich bin übrigens völlig auf deiner Meinung. Ja. Also ich würde mich auch nicht schrumpfen lassen, aus genau denselben Gründen. Aber ich glaube, das sind so Probleme, an die du jetzt denkst, weil du sie so... Es gibt ja auch Haie, die dich aufessen können. Und dann würdest du sagen, ja, aber ich schwimme ja nicht im Meer rum. Und dann würden die wahrscheinlich sagen in der Zukunft, ja, aber du bist ja praktisch in so einem komplett von unten und oben und komplett abgeschotteten Park. Ja,
und es gibt halt diese innere Befriedigung in meinem Körper, dass, wenn hier alles zusammenbricht, ja, dass ich dann immer noch mit wildem Ruschelbart in der Wildnis überleben könnte, ja.
Das traust du dir zu?
Ja, aber wenn ich nur noch 11 Zentimeter groß bin, ja, dann traue ich mir das halt nicht mehr.
Wieso? Wenn du dann einen Apfel findest oder eine Birne, dann kannst du da 2 Wochen von leben. Ich würde mal gerne wissen, wenn du jetzt...
Ja, aber...
Nein, wir machen das jetzt, weil du gesagt hast, du traust dir das zu. Alles bricht zusammen, ja.
Ja.
Jetzt, wo du hier bist, alles sind tot, alles ist kaputt, nur noch Wald um dich rum.
Ja.
Was machst du jetzt direkt? Du stehst jetzt im Wald.
Ja,
du baust dir erstmal eine Hütte. Wie ernährst du dich?
Weiß ich nicht. Tiere fangen.
Tiere fangen?
Ja, dann baue ich da so eine Falle mit, buddel ich ein Loch und dann kommen da so ein paar Blätter und ein paar Zweige drüber und wenn da irgendwie ein Wildschwein drüber rennt, dann bricht das ein und dann habe ich ein Wildschwein oder keine Ahnung, oder so ein Käfig über so ein Hasenloch oder so, da werde ich schon was finden, also da mache ich mir gar keine Gedanken und ich kann ja und solange noch
du denkst, ein Käfig über ein Hasenloch, wenn der Hase rauskommt, dann ist er im Käfig und anstatt wieder ins Hasenloch zu rennen, bleibt er dann im Käfig und wartet, bis du ihn abholst.
Nee, da mache ich natürlich so eine kleine Klappe, wenn da irgendwas ist, dann fällt er rein.
Also
ich glaube, ich finde auf alle Fälle da, also, oder sagen wir es mal so, meine Chancen, das in meiner normalen Größe zu schaffen, sind einfach höher als meine Chancen, das mit 15 cm zu schaffen.
Ja, da stimme ich dir jetzt. Ich stimme dir ja zu. Ich wollte dir einfach noch ein bisschen so ein kleines Gedankenspiel machen.
Ja, es ist in Ordnung.
Mit dem nächsten Film, den du gesehen hast.
Wir können ja mal beide so eine kleine Wildnis-Experience
machen. So eine Survival-Ding, das wollte ich früher mal. Ich hab ganz viele Bücher von Rüdiger Neberg gehabt, mit diesen tollen Illustrationen drin und wollte auch immer Survival machen.
Ja, geil. ja, also ich wäre bereit, das mal zu...
Ich habe zumindest schon mal Heuschrecken gegessen. Eine.
Ja, ich nicht, aber bei ich Rocket wüsste auch nicht, wie hier Heuschrecken rumspringen würden. Aber egal. Ja, der nächste Film, den ich gesehen habe, ich saß im Kino und als der Film vorbei war, saß mein Nebenmann, den ich nicht kannte, eine völlig wildfremde Person, drehte sich zu seiner Freundin und sagte, boah, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Und dann, ich guck den Typen an und er schaut mich so an und fragt mich, was heißt der Titel denn auf Deutsch? Und ich war da von dieser Frage so ein bisschen irritiert, ja, und sagte so, der Pendler, glaube ich. Ja, was ich nämlich gesehen habe...
Oh nein! Oh mein Gott! Gut, den habe ich auch gesehen. Ich bin gespannt.
Das, ja, okay, also der Film heißt The Commuter, auch im Deutschen. Und Liam Neeson sitzt im Zug und fährt jeden Tag irgendwie nach New York, hat da irgendwie einen Job als Versicherungsvertreter, irgendwie so mehr oder weniger direkt. Und eines Tages bekommt er von einer attraktiven Frau eine Aufgabe gestellt, dass er in diesem Zug, in dem er ja quasi täglich pendelt, eine Person finden muss, die nicht dazugehört. Und er hat so 2-3 Anhaltspunkte, an denen er das ausmachen soll. Und wenn er das schafft, dann kriegt er irgendwie, weiß ich nicht, eine Menge Geld, die er gerade dringend braucht, aus Gründen, die eigentlich nicht so wichtig sind. Also er bekommt halt Geld, also er hat halt einen Anreiz dafür. Und das alles ist, ergibt dann irgendwie so einen netten Actionfilm in einem Zug mit 2-3 interessanten Personen und halt ständig diesem, und halt ständig irgendwie diesem Überlegen, warum ist das so, welche Person ist das? Man kann da, glaube ich, als Zuschauer nicht wirklich von alleine drauf kommen, weil es gibt halt keine Clues, die man erraten könnte. Man tappt halt gefühlt die ganze Zeit eben Dunkeln und irgendwann wird es dann einfach so bam-mäßig erklärt. Das macht den Film halt dann irgendwie so ein bisschen dröge an der Stelle, aber nichtsdestotrotz hat man mit The Commuter einen Film, den man in den 80ern problemlos sich auf DVD oder VHS aus VHS ausgeliehen hätte und dann sowas gesehen hätte wie Alarmstufe Rot oder so ein Steven Seagal. Und dann hätte man den geguckt und gesagt, der war eigentlich ganz okay. Und genauso habe ich halt auch The Commuter in Erinnerung. Philipp findet den auch großartig, wie man an seinen Geräuschen gerade im Hintergrund hören kann.
Ich hole mir gerade einen runter, nein.
alles in allem, also klar, ich weiß auch schon jetzt, was der Film sagen will. Ja, Liam Neeson nimmt man diese Action-Szene nicht ab. Vieles in dem Film macht keinen Sinn. Aber er ist trotzdem spannend geschnitten. Das Premise ist ganz interessant. Es gibt so ein bisschen Whodunit-Atmosphäre, halt irgendwie so ein bisschen indirekt. Und es hat ein bisschen 24-Feeling mit, man hat ja das Gefühl, dass der gesamte Film in diesem Zeitabraum dieser Zugfahrt stattfindet. Also die gesamte Rückfahrt ist quasi ohne Zeitsprünge. Es passiert alles quasi in der Zeit, in der man es auch sieht. Das Ganze ist halt, es gibt ein paar schnittfreie Szenen, so schnittfreie Action-Szenen mit einer Schlägerei. Ich war gut unterhalten. Es ist auf keinen Fall so gut wie die anderen Filme, die ich heute erwähnt habe. Aber er ist auch nicht schlecht. Aber mein Sitznachbar hat gesagt, es ist der beste Film, den er je gesehen hat.
Vielleicht war er zum ersten Mal im Kino.
Er war sehr jung, das ist wahr, ja.
Also pass auf. Im Grunde stimme ich dir zu. Man kann sich den auf jeden Fall, wenn er mal auf Netflix kommt oder im Fernsehen, kann man sich den angucken. Da ist er wahrscheinlich auch ganz okay. Ich habe kein Problem damit, Liam Neeson irgendwas abzunehmen. Ich finde es ein bisschen sonderbar, dass er jetzt so gebucht wird, immer nur noch auf diesen einen Film. Ja? Er hat ja wirklich mal andere Filme. Hat er nicht sogar in Schindlers Liste mitgespielt?
Ja klar, und in Star Wars hat er mitgespielt.
Eben. Und jetzt irgendwie ist er jetzt so als Tough Guy gebucht und scheint da zu versauern. Ich fand den Film irgendwie sehr schleppend. Und ich meine, ich mag gar nicht, wenn man bei solchen Filmen so mit Logik und was weiß ich was als Kritikpunkt kommt. Aber ich habe mich irgendwann schon gefragt, was für eine Action gebt ihr euch eigentlich? Also ihr
so umzubringen, ja.
Ja, nein, ihr ihr entführt, manipuliert, tötet irgendwelche nebenbei Leute, nur um eine Person umzubringen und zu finden. Und macht da, es geht so viel, aber auch da finde ich, diese Kritiken nerven mich immer, es ist so viel dem Zufall und Glück überlassen, dass es überhaupt so funktioniert. Weißt du, er hätte ja auch einfach sagen können, ich besauf mich jetzt und fahre mit dem Taxi heim oder was weiß ich was.
Ja, klar.
Und warum geht ihr nicht selber hin und bringt diese Person um und findet raus, wer die ist? Es ist ja nicht so, dass der Liam Neeson, der ist ja schon seit Jahren kein Bulle mehr, dass er so ein einzigartiges Talent hat und als ob sie es nicht irgendwie schaffen, dann die ihre Spuren zu verwischen, dass sie unbedingt einen Sündenbock brauchen, ist sehr an den Haaren herbeigezogen. Da bleibt auch so ein bisschen bei mir blieb auch irgendwann die Spannung weg. Es war auch einfach manchmal einfach nur bizarr, wer dann da so vors Auto geschuckt wurde und solche Sachen. Dass ich dachte, warum überhaupt? Und ich finde auch, ich mag Filme, die in Zügen spielen.
Ah.
Ich bin ein großer Freund von Transamerika Express.
Oh, okay.
Den kennst du ja wohl hoffentlich.
Nee, ist das sowas ähnliches wie Mord im Orient Express?
Nee, es ist mit Billy Wilder.
Ah, okay.
Ein
bisschen älter.
Ja, der ist auf jeden Fall so ein 70er-Jahre-Film. Aber es ist so eine Komödie und das Geile ist, er muss in dem Zug sein. Er ist da, ich weiß nicht mal, was er auf der Spur ist, aber er fliegt immer wieder von diesem Scheißzug und muss immer wieder auf diesen Zug rauf und es passieren da lustige Sachen. Das ist ein guter Zugfilm. Zumindest habe ich ihn gut in Erinnerung. Und ich habe mir, glaube ich, sogar auch auf DVD gekauft irgendwann mal, als man sich noch Filme physisch gekauft hat. Und ich glaube, irgendwann wird sich das tierisch rächen, dass man Filme nicht mehr physisch kaufen kann, weil irgendwann redet man dann über so einen Film und merkt, oh scheiße, er ist nicht in der Netflix oder was weiß ich was Bibliothek.
Ja.
Und dann gibt es ihn auch halt nicht mehr, weil dann gibt es keine DVDs mehr oder dann sind die DVD-Labels alle tot. Aber das ist ein besserer Zugfilm. Ich habe übrigens Mord im Orient Express nicht gesehen. Sollte ich mir den angucken?
Nein, also ich habe die Neuverfilmung selber noch nicht gesehen.
Ich kenne den Clou. Und wenn man den Clou kennt, glaube ich, ist es extrem langweilig.
Okay.
Weißt du nicht, was passiert? Also, who done it, meine ich?
Nein, das weiß ich nicht. Nein, oder ich erinnere mich zumindest nicht dran. Verrat es mir nicht.
Dann nee, verrate ich nicht, aber mich würde es nämlich interessieren, ist nämlich einerseits Kenneth Branagh, den ich seit viel Lärm um nichts äußerst schätze. Zweitens ist der Film auf Film gedreht.
Ja.
Was ich auch immer als Wertsteigerung empfinde oder zumindest als interessant. Und er hat einen extrem interessanten Cast und spielt in einer coolen Zeit, aber gut. Ich habe einen Film gesehen, als nächsten Film, wo ich beim Trailer immer dachte, okay, den Film musst du dir auf gar keinen Fall angucken. Und ich bin ins Kino gegangen mit so ein bisschen Gegensinn, weil ich dachte, egal. Und dann habe ich mir geschworen, hey, weißt du was? Wenn der Film dich langweilt, scheiß drauf, ob du bei Zelluloid drüber reden kannst, dann gehst du einfach nach der Hälfte raus. Oder nach einer halben Stunde raus. Und interessanterweise, obwohl mich der Trailer so angenervt hat und ich dem Film immer noch einen Stempel Vollschrott geben würde, habe ich mich extrem gut unterhalten gefühlt. Also nicht extrem gut, aber wollte ich nicht nach Hause gehen. Und fand ich die ganze Prämisse interessant genug und
da darf ich raten, was es ist?
Ja, rate mal.
Jumanji.
Genau.
Wow, bin ich gut.
Ja, du bist wirklich gut. Also erstmal hat mir der Aspekt gefallen, ja, den ich im Trailer noch als lame empfand, dass sie in einem Videospiel drin sind. Und in einem Videospiel, ich fand den ersten Jumanji übrigens auch äußerst wack und bescheuert, ja.
Ja, klar.
Und ja klar, weiß ich nicht, ob das, es gibt ja sonst...
Das Setting ist halt ein bisschen seltsam, dass man in ein Spiel gezogen
wird. Ja, aber bei dem...
Was wie Back to the Future 10-mal mehr sind, ja, und der ist schon hart to believe.
Ja, und natürlich, also you have to accept the mystery, auch hier, aber die Prämisse, in einem Videospiel zu sein und dass es in einem Videospiel bestimmte Regeln gibt, dass jeder gewisse Stärken hat und auf einmal Sachen kann, die er vorher nicht konnte, dass so NPCs eben weißt du, dann denkt man, ich kann die irgendwie überreden oder ich erzähle denen irgendwas, dann merkt man, die haben halt nur so 3 Sätze drauf und mehr nicht. Und die fangen halt immer wieder von vorne an. Und dass auch jeder nur 3 Leben hat, ja. Und das Ganze hat zusätzlich so einen Breakfast Club-Aspekt, dass nämlich so einen Footballspieler, der so einen kleinen Jungen so ein bisschen ausnutzt, weil der ihm immer die Hausaufgaben schreibt, dann so die klassische, die Schul-Beauty-Queen, die super oberflächliche und das, naja, halbgraue Mäuschen, dass die alle zusammen, übrigens auch wie im Breakfast Club, Detention, also nachsitzen müssen und da dann eben dieses Spiel finden und in komplett teilweise gegen ihre Natur gebaute Charakter sind. Also der kleine Schwächling ist nämlich der große Starke, er ist nämlich The Rock. Und der große Starke ist ein kleiner, nämlich Kevin Hart. Und die oberflächliche Dumme ist Jack Black. Also die Frau ist ein Mann. Und dann hat mich eigentlich, ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit lachend und mit Spannung in meinem Sessel saß, aber es hat mich extrem angemacht, dann zu wissen, wie ist die Dynamik dann später, wenn sie zurückkommen. Ich meine, man kann sich natürlich denken, sie haben alle eine Wandlung durchgemacht und so. Aber es hat mir, irgendwie hat's mich dann doch interessiert und fand ich es irgendwie dann doch lustig und interessant. Und es gibt so ein paar Szenen, die einfach, wo ich grinsen musste zumindest.
Ja, also das war auf alle Fälle noch ein Film, den ich zumindest auf meiner muss ich mir mal angucken Liste habe. Also ich will nicht sagen, es ist halt das Problem, dass man das Setup halt schon so ein bisschen sich komisch anfühlt. Aber ich finde halt auch, da steckt halt zumindest, was ich im Trailer gesehen habe, genug, ich meine mal so, interessante Story-Elemente drin, sodass man sich den ganzen Krams angucken kann.
Ja. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob es vielleicht einer der besseren oder vielleicht sogar der beste Film mit deutlichem Videospielbezug ist.
Ah, okay. Ja, aber dann kann, ich wollte ja schon sagen, nur, dass es einer der besseren Filme mit Dwayne Johnson ist, aber ja, der macht ja in letzter Zeit irgendwie sehr viel seltsame Filme, wie zum Beispiel auch Skyscraper, wo man
letztens... Ach, er macht nicht mehr diese ganzen Oscar-Bait-Filme?
Nee, nicht mehr. Also ich habe zumindest keinen
gesehen. Hat er jemals einen Oscar-Bait-Film gemacht, Carsten?
Ja, klar. Da, wo er diesen, weiß ich nicht, das hat er in den 70er Jahren gespielt. Da hat er so eine krasse...
Aber das war doch kein Oscar-Bait.
Nicht? Okay, ich habe vielleicht so ein bisschen...
Ich weiß, welchen du meinst. Wie hieß denn der nochmal?
Ich weiß auch nicht
mehr. Wo er diesen Throw hat, diesen kürzeren.
Ja, genau. Und immer so leicht... ja, ich weiß nicht, ich habe schon wieder Angst, in politisch unkorrekte Begriffe zu fallen, aber er hatte halt ein paar Aneurysmen nicht. Wie heißt das denn, wenn man so bestimmte Eigenschaften übernimmt? Egal.
Klischees. So
oder so. Bitte? Ja, genau. So oder so, er hatte, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß, aber daran erinnere ich mich noch. Und ich hatte das so als, so ja, Oscar-Film mit irgendwie bizarrer Handlung in Erinnerung.
Okay. Ich weiß, was du meinst, er ist ein bisschen niveauvoller gewesen, aber es war kein, ich finde nicht das, und er hat ja auch da mehr so einen dummen Typen gespielt. Von daher, ich finde nicht, dass ich mich jetzt verwundere, dass Dwayne The Rock Johnson bei sowas mitspielt. Skyscraper, spielt er nicht auch in diesem Kongo-Film mit? Also in diesem mit dem Superaffen, Rampage?
Das mag sein, aber wie gesagt, der hat doch jetzt irgendwie keine normalen Filme mehr, sondern hat nur noch so.
Aber er hat doch vorher auch Scorpion King und...
Fantasy-Filme. Ja, ich schalte ja nicht ab, dass er es vorher nicht gemacht hat, aber er macht halt jetzt gar nichts anderes mehr, also gefühlt.
Er will ja auch für die Republikaner antreten. Es wird doch cool, oder? Wenn Trump, Dwayne Johnson und Oprah Winfrey, dann sind wir nur noch, also wir haben eigentlich die Schwelle zu Idiocracy schon lange überschritten, habe ich manchmal das Gefühl.
Ja, okay. Also das wäre das perfekte Dreigestirn für den absurdesten Wahlkampf, den man sich überhaupt vorstellen kann. Besonders, wenn man darüber nachdenkt, dass von diesen 3 Personen, die du erzählt hast, 2 schon mal professionell gewrestelt haben.
Naja, aber ob Trump, der durfte mal ein Cameo machen, aber du hast schon recht.
Ja, absurd lustig, aber ja.
Aber okay, eine davon hat wirklich schon Oscars gewonnen und spielt eigentlich nur in Oscar-Bait-Filmen mit.
Oh, okay. Ist das
hat nicht Oprah Winfrey einen Oscar gewonnen mal? Nee, aber irgendein Globe oder sowas. Und sie hat in Die Farbe Lila mitgespielt. Sie hat in...
Gerade mit Whoopi Goldberg.
Ja, aber auch meines Wissens. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Pass auf, ich guck mal kurz, wo Oprah
Winfrey... Ich meine, Die Farbe Lila ist schon echt alt. Ich meine, wann kam denn in den Kinos? 91 oder so?
Jetzt pass das auf. Weiß ich. Warten Sie. Ja. Vielleicht rede ich scheiße. Ich möchte es noch... Ja.
Ich kann ja kurz noch von einem Film erzählen, den ich noch.
Oh ja, gerne. Ich bitte darum.
Ja, und zwar habe ich die herzergreifende Geschichte eines kleinen Jungen gesehen, der trotz der Oppression seiner Familie, ganz besonders von seiner Großmutter, Mutter.
Also sie wurde für 2 Oscars nominiert.
Oh, okay.
Für 2. Sie hat The Butler mitgespielt, Selma mitgespielt, Actress, warte kurz. Selma, Making Sense, Lee Daniels Butler, Jesus Henry Christ, Sesame Street, wann war denn The Color Purple?
Tatsache.
Lincoln, Charlotte's Web.
Ja, hat sie mitgespielt, ist sie.
Aber in dem Fernsehfilm.
Achso, okay.
Ah, gut, sorry, mach weiter.
Ja, gar kein Problem. Der kleine Junge, der will halt seiner wahren Bestimmung nachgehen. Und das ist nicht ein weiterer Mitarbeiter in der Schuhfabrik der Eltern zu werden, sondern seiner wahren Bestimmung nachgehen, ich habe schon wieder vergessen, wie diese Art von Musik heißt, ein Gitarrenspieler der Musik mexikanischer Art spielt zu werden, obwohl es seine Familie ihm klar verbietet. Um das zu erreichen, versucht er bei einem Wettbewerb teilzunehmen, da ihm aber seine Gitarre kaputt gemacht worden ist, will er eine Gitarre stehlen, mehr oder weniger am Tag in der, oder der Nacht davor, das der Nacht der Toten oder der Tag des Toten, und wandert dann selber, ohne zu sterben, einfach nur aus anderen Problemen heraus in das Reich der Toten und erkennt dann deren Problematik. Wirft einen Einblick auf seine eigene Familienhistorie und lernt viel über Familie und Freundschaft lernen. Das alles in einem kunterbunten, teilweise actionreichen, humorvollen...
Namens
Coco, der neue Pixar-Film.
Oh!
Ja. Aber...
Den wollte ich unbedingt sehen.
Ja, ich muss sagen... Mir hat er nicht so gut gefallen. Ich kann auch gerne erklären, warum. Zum einen war das, das grundsätzliche Problem halt nicht so dramatisch. Ja, ich hab ja schon mal erwähnt, dass halt Hals über Kopf oder alles steht Kopf, hieß er, glaube ich, obwohl es kein großes Problem war, die Dramatik aber gestimmt hat, das von irgendwie von seinem Heimatort wegzuziehen und darüber dann sehr traurig zu sein und wegrennen zu wollen, dass habe ich irgendwie viel mehr verstanden als dieser Wunsch, mexikanischer Sänger zu werden und nur weil die Großmutter das aus irgendwelchen abstrusen Gründen verbietet, das nicht erfüllt zu bekommen. Das fühlt sich nicht schlimm genug an, als hätte man da nicht eine Lösung finden können, wie zum Beispiel, keine Ahnung, man macht die Musik nicht zu Hause oder so, wenn es die Großmutter so sehr stört. Das alles macht halt irgendwie diesen Antrieb des Films, warum er das alles tut, irgendwie so ein bisschen schwierig. Das zweite Problem war des Films, die offensichtliche Lösung, oder sagen wir mal, das, worauf es hinausgearbeitet hat, also das fühlte sich so falsch an und ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, nee, da passiert noch was. Ja, das kann nicht die Lösung sein. Und das war halt irgendwie so super vorhersehend. Ich meine, klar ist dann halt, bescheuert sich über zu viel Klarheit in einem Kinderfilm zu beschweren. Aber wenn man das halt wieder mit anderen Pixar-Filmen vergleicht, also vor allem sowas wie Alles steht Kopf oder Ab oder so, sind diese Filme weiß ich nicht, von der Handlung her so viel frischer als dieser für mich sehr, der sehr 0815-mäßige Coco. Ja, dann gab es halt noch mehr Musik in dem Film, von einer Musikrichtung, die ich jetzt nicht so sehr mag, deshalb hat mich das
was für eine denn?
Ja, halt so mexikanische...
Rassist.
Schön, ja.
Dann ja, die Trump-Wähler wieder.
Ja, genau. Ja, also aber man kann auch positive Sachen erwähnen, ja. Der Film sieht sehr gut aus, ja, also optisch ist der toll, ja. Was da mit Blüten und wilden Bauten und Licht und so gemacht wird, ist wirklich toll. Also da an der Technik hapert es ganz bestimmt nicht. Auch die Schauspieler sind, oder zumindest die, die den Leuten Stimmen geben, kommen alle gut rüber und der Film hat einen soliden Aufbau. Aber viele Sachen an dem Film lassen ihn halt eher so in mein persönliches war okay rutschen, als sozusagen, boah, das war richtig, richtig gut. Und ja, das ist halt hauptsächlich, finde ich, die Grundproblematik des Films, die ich halt als nicht so schlimm erkannt habe. Und irgendwie das in der sehr vorhersehbaren, sehr vorhersehende Ablauf, ohne irgendwie wirklich echte Überraschung. Und das sind halt, fand ich, oder das waren halt meiner Meinung nach die beiden großen Probleme des Films, die ihn halt, also es ist definitiv kein schlechter Film, aber es gibt halt echt so viel bessere Pixar-Filme, dass ich da auch einfach Besseres gewohnt bin. Aber vielleicht habe ich es bisher auch geschafft, die schlechten Pixar-Filme oder, weiß nicht, sowas wie Cars 2 oder Planes oder so einfach irgendwie nie gesehen zu haben, dass ich da vielleicht das jetzt mein erster Film war, bei dem ich sagen muss, ja, okay, der war zwar okay, aber auch nicht gut. Ja, ja.
Hast du Ferdinand gesehen?
Ist das mit dem Stier?
Ja.
Nee, ist das ein Pixar-Film? Wusste ich gar nicht.
Nee, vielleicht ist es auch DreamWorks, aber der läuft gerade zeitgleich und ah, okay. soll sehr gut sein. Vielleicht hättest du lieber den sehen sollen. Ich weiß es aber nicht, ich habe ja beide nicht gesehen. Aber um noch einen letzten Film rauszuschicken, ich habe auch einen, in Anführungszeichen, Kinderfilm gesehen, und zwar den neuen Aardman-Film, Early Man.
Okay, Aardman, das ist hier Wallace and Gromit.
Genau. Und ich habe das Plakat gesehen und habe gedacht, yeah, hey. Ich mochte ja den Were-Rabbit, ist eigentlich auch immer mein Lieblingsfilm von ihnen. Der Piratenfilm war auch gut, aber und die Wallace and Gromit-Filme, aber dieser Werwolf-Wallace and Gromit-Film fand ich den besten. Und ich habe meine Kinder dann so, hey, und weil ihr so lieb seid und dürft ihr mit mir ins Kino. Und Mama ist den ganzen Tag weg und dann haben wir einen Kinotag draus gemacht. Und der Film spielt in einer Steinzeit, wo aber übrigens Menschen und Dinosaurier ein wenig koexistieren. Und dann kommt die Bronzezeit angelaufen in Form von einer anderen Zivilisation, die bei diesem Steinzeitvolk ins Tal, in das fruchtbare Tal eindringt, wo ein Meteorit gelandet ist. Außenrum um dieses Tal, um diesen Krater, ist praktisch so ein Wasteland, ja.
Ja.
Mit Dinosauriern und Riesen, Enten und Gänsen und was weiß ich was. Und dann kommt eben die etwas zivilisiertere Bronzebevölkerung und übernimmt praktisch den Laden und baut ein Stadion oder wohnt ein Stückchen weiter und hat ein Fußballstadion und sie spielen Fußball. Übrigens im Holländischen alle unsympathischen Bösewichte, deutscher Akzent, nur so am Rand, aber mal wieder, ist übrigens sau oft in Kinderfilmen. Ja. Und auf jeden Fall endet das... Was?
Muss ich noch drüber lachen, sorry.
Ja, es ist aber ganz oft so, dass die dann so ein, ich kann es jetzt nicht nachmachen, weil du bringst ja nichts, weil du weißt ja nicht,
Das Geile ist halt, als wäre es so, dass, als ob hier in Deutschland jeder Bösewicht einen niederländischen Akzent hat, was er halt nicht hatte, ja. Das finde ich halt so, dieses Ungleichgewicht finde ich halt dann lustig.
Ja, vielleicht hat es irgendwas mit der Geschichte zu tun, ich habe keine Ahnung, aber es ist, mich nervt es extrem, ja, mich nervt es extrem.
Ja, kann ich verstehen, aber naja, ich finde es eher ein...
Also nichts extrem, aber ich denke, alter Schwede, hilft man damit, irgendwelche Vorurteile abzubauen? Aber egal, auf jeden Fall, die letztendlich fordert einer dieser Steinzeitmenschen dieses Volk zu einem Fußballmatch aus, weil er irgendwann glaubt, die Graffiti in seiner Höhle richtig zu interpretieren und zu merken, dass früher sie ein Fußballvolk waren. Und dann trainieren sie zusammen mit einer Abtrünnigen aus dieser Bronzekolonie. Und ja, es hat den typischen Artman-Charme. Man sieht im Gegensatz zu dem Typen, diesem reichen Sohn, der immer diese Filme dreht, was hat er nochmal als letztes gedreht? Boxtroll und Kubu oder so, finde ich, sieht man bei Artman noch ganz deutlich, dass es Knete ist, ja, also dass alles gemacht ist. Sie stört zum Beispiel nicht, dass dieses Stachelschwein, also dieses oder Wildschwein, was so der Sidekick ist eigentlich, da haben sie normales Fell genommen, ja. Und dieses Fell weht praktisch die ganze Zeit, ja, weil das halt beim Drehen bei einer
Lange. Ja, weil sie es anfassen müssen und so.
Genau. Und an sowas stören sie sich nicht. Und das mag ich. Und ich weiß nicht, ob es inzwischen Absicht ist, aber man erkennt halt immer irgendwelche Fingerabdrücke in den Gesichtern, ja, in der Knete. Und ich fand ihn aber dann leider doch nicht so lange nicht so gut wie Curse of the Were-Rabbit. Er fühlte sich sehr kurz an, ja. Er war recht schnell vorbei. Aber er war dann doch irgendwie sehr herzig und ich kann mir vorstellen, dass er dir besser gefallen hätte als Coco.
Ja, also ich muss gestehen, mit diesem, wir entscheiden das bei einer Partie Fußball, das ist irgendwie so, keine Ahnung, klingt für mich nach einer langweiligen, nach einem neuen, ja, also nach einem blöden Setup. Also das, da hätte man sich was Cooleres einfallen lassen können.
Ja, aber es gibt halt lustige Szenen. Es gibt Szenen, wo er das infiltriert, dieses Lager von denen, und da einbricht. Es gibt lustige Szenen, wie sie Fußball trainieren, weil sie doch halt nicht die hellsten sind, ja, das muss man auch mal dazu sagen, seine Truppe da. Und es ist schon einiges ganz, ganz schön gemacht. Aber ich muss auch sagen, dass mich dieses Fußballding, es mag an der englischen Herkunft des Studios liegen, dass sie dieses Football-Ding unbedingt da reinbringen wollten. Aber ich fand's auch nicht so geil. Das mit dem Fußball zumindest. Aber guckt ihn euch trotzdem an. Ich finde, Artman muss man unterstützen. Das ist einfach eine geile Truppe und ich will, dass die noch viele Filme machen.
Ja, welche Filme willst du dir in der nächsten Zeit angucken? Was ist auf deiner Zugucken-Liste?
Ja, Shape of Water auf jeden Fall. Call Me By Your Name wollte ich noch gucken. Ich kann mal ganz kurz gucken, was heute in meinem Kino neu ist, dann kann ich dir vielleicht auch sagen.
Ja, also was ich noch sagen kann, ist, ich wollte mir halt den neuen Cloverfield-Film angucken.
Auf
Netflix, genau, was ja jetzt irgendwie überraschend zum Super Bowl veröffentlicht worden ist. Obwohl, ich glaube, es ist ja schon wieder so, oder ich habe es jetzt zumindest gelesen, dass die dass sie wieder einen anderen Film genommen haben und daraus einfach einen Cloverfield-Film gemacht haben. Also dass das ähnlich wie in dem 11 Cloverfield Lane oder wie der...
Aber 11 Cloverfield Lane wirkt ja 90% des Films wie ein anderer Film und am Ende ist es eben, merkt man, es ist eben doch Cloverfield.
Also ich habe so verstanden, dass der neue Cloverfield-Film halt auch wieder an manchen Stellen so wirkt, als wäre es ein normaler Film, wo man zum Schluss einfach Monster-Horror mit reingebaut hat. Aber also wie ein ganz anderer Film. Aber ich lasse mich da überraschen. Und total lustigerweise, der nächste Cloverfield-Film ist ja auch schon wieder angekündigt. Und der hat exakt dasselbe Problem. Oder was heißt dasselbe Ding? Das war irgendwie anders geschrieben und dann hat J.J. Abrams gesagt, ja, lass uns das doch ins Cloverfield-Universum stopfen. Und ich frage mich, ob das jetzt langsam von ihm so ein filmisches Ganto-Experiment ist, dass er einfach so sagt, ja, komm, weißt du was, machen wir einen Cloverfield-Film draus.
Also ich habe gestern in meinem Stream, haben mich Leute gefragt, ob ich den schon gesehen habe. Ja. Und ich habe ihn das verneint und dann haben sie gesagt, er wäre wohl nicht gut.
Oh, schade.
Es gibt aber auch noch was, dieses Altered, diese neue Science-Fiction Blade Runner-mäßige Kiste. Carbon. Wie bitte?
Altered Carbon. Also
ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den Trailer angeguckt und mich hat es gar nicht angemacht, weil ich fand, das Schauspiel wirkte in dem Trailer schon so schlecht, dass ich nicht weiß, vielleicht ist es nur der Trailer. Aber ich habe wirklich gedacht, so, boah, hey, der Hauptdarsteller sieht so uncharismatisch aus und es wirkte auch alles mir zu sehr auf Blade Runner gebürstet, aber ich werde dem wahrscheinlich auch eine Chance geben.
Ja, aber sonst ist halt, weißt du, das ist das Geile so beim Streaming, ja, das ist ja nicht so das super Invest, ja, du hast das eh schon bezahlt und dann schmeißt du es halt an und dann guckst du ja 10 Minuten an und wenn es halt wirklich dich absolut nicht packt, ja,
also, dann kannst du es machen. Ne? Auch wenn ich der mit Tony Tipp geplanten Serienfolge jetzt vorwegnehme, aber es ist ja streng genommen keine Serie, wie gut ist die 4. Season von Black Mirror?
Ich habe sie noch nicht gesehen.
Ey, die erste Folge, ja, ich sag nur, da ist so ein bisschen das Oberthema Star Trek, wird dich so wegblasen, sie wird dir so gut gefallen. Sie haben ohne Scheiß, they up their game. Und mir ist es deswegen aufgefallen, wir haben das recht schnell durchgesuchtet, alle Folgen. Jede Folge, finde ich, also ich sag's mal so rum, wenn da jetzt zwischendrin Downsizing gewesen wäre, ja, hätte ich nicht gedacht, so, aber das verdient jetzt doch mehr, einen eigenen Film zu werden, sondern jeder, fast oder 90% der neuen Folgen sind für sich einen Kinofilm wert und auch auf ähnlichem Niveau, ja. Und also es sind nicht alles große Action-Set-Pieces, aber ich finde es alles sehr, die Themen so gut gemacht und es gibt auch so einen fast schon Terminator-mäßigen Film, der ist so komplett in Schwarz-Weiß, der mir richtig gut gefallen hat. Aber ein paar andere haben mir noch viel besser gefallen. Aber was soll ich sagen? Jetzt habe ich gerade voll den Farben verloren. Genau, mir ist es dadurch aufgefallen, dass ich dann irgendwann aus der ersten Season hatte ich noch 2-3 Folgen übrig. Und dass ich die dann mit Alexi geguckt habe und dass wir dann
ist
so
haben. Das ist die ganze erste Season, glaube ich.
Was?
Bei 3 Folgen ist die ganze erste Season, glaube ich. Aber ich mache nur Spaß.
Was meinst du, 2-3 Folgen ist die
ganze... Nein, du hattest gerade gesagt, du hattest noch 2-3 Folgen aus der ersten
Season. Ja, ich hatte auf jeden Fall, vielleicht waren es auch,
die erste,
ich weiß...
Die ist halt nicht lang, die hat halt, also in meiner Erinnerung...
Oder aus der zweiten, also wir haben nämlich, damals hieß es Black Mirror, stand halt bei vorgeschlagen, haben wir draufgedrückt und hat uns Netflix irgendwie direkt zur dritten Season gebracht. Dann haben wir die geguckt und dann haben wir noch ein paar Folgen von der ersten und zweiten geguckt und von denen... Einer von den beiden Seasons haben wir halt noch 1, 2, 3 Folgen übrig, ja, die ja. wir noch nicht geguckt haben. Und das ist mir sofort auch schon, finde ich, ein deutlicher Qualitätsverlust aufgefallen.
Ja, früher war das halt so eine Channel 4 oder BBC-Serie und dann hat ja Netflix das übernommen.
Aber es sieht echt, also die neue, es gibt vielleicht eine Folge oder so, wo ich dachte, oh, aber sonst unglaublich gut. Schau es dir an.
Ja, auf alle Fälle.
Ich würde die gerne eigentlich mit dir gesondert auseinandernehmen. Weißt du, wie ich meine? Also, dass wir uns ja. die wie Filmbesprechungen machen. So vielleicht sogar so eine Spoilercast dazu, weil es wirklich gute, es sind alles Sachen, wie man ähnlich, wo man ähnlich wie bei Downsizing schön drüber sprechen kann und was wäre ja. denn?
Genau. Ja, kriegen wir hin. Da sehe ich keine Probleme drin.
Okay, doch. Kinders, du wolltest noch Werbung machen.
Ach so, ja, ich, ja, also was heißt Werbung? Der Rinku, der bei uns immer, oder auch Sergej, der bei uns immer die neuen super coolen.
Die meisterhaften Genialen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal mit einem Kniefall und viel Respekt sagen.
Ja, genau, Fotos für unsere Folgen bei Facebook immer macht, mit den leichten Photoshop-Änderungen, aber das sind nur ein bisschen Farb, die Bilder sind sonst echt. Hat seinen Lebenstraum des eigenen Podcastens erfüllt und hat etwas ins Leben gerufen, das sich Filmbequatscher nennt. Und das ist von der Idee her so, dass man halt einen Film guckt und dabei legen halt 2 Personen, und ich bin eine von den beiden, so einen neuen Audio-Track dazu. Also quasi Directors Commentary für zwischen lustig und interessant. Also wir geben uns da Mühe und lesen so ein bisschen vorher, so ein bisschen Trivia. Und das Prinzip dahinter wollen wir nicht ganz verraten, ja, aber ein Jahr hat 12 Episoden, also 12 Folgen. Jeden Monat kommt eine Folge raus. In der ersten Folge im Januar ging es um Star Wars Episode 1. In der zweiten Folge im Februar ging es um Star Wars Episode 2. Und was die nächsten 10 Folgen passieren wird, müsst ihr schon selber drauf kommen.
Auch kommt vielleicht 3, 4, 5, 6, 7 und 8.
und vielleicht Han Solo, vielleicht die Ewoks, vielleicht...
Was? Achso, du hast ja den Han Solo-Trailer nicht gesehen.
Das will ich nicht.
Ach, das ist so schade.
Da werde ich mich wieder ganz frisch fallen lassen. Und Ready Player One kommt im März in die Kinos, will ich ja auch gucken.
Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, ob ich vorher das Buch noch lesen sollte.
Das ist schnell gelesen, das ist nicht so lang. Ich meine, Memo hat ja damals gesagt, oder war es Memo? Ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube, es war Memo, hat damals gesagt, boah, dass das Buch kaum erträglich ist, weil halt ständig irgendwie so pandering zu der Audience ist. Irgendwie. Ja, und dann erinnere ich mich noch ganz genau an, wie ich damals auf dem Atari 2600 dieses und jenes gespielt habe und bla bla. Und das ist in dem Buch sehr, ja, gebe ich komplett recht. Aber das macht es nicht unbedingt schlecht. Ja, also da kann man sich auch ruhig mal so ein bisschen gefallen lassen. Also wenn halt hier Frauen kein Problem damit haben, 30 Shades of Grey, 50 Shades of Grey zu lesen, dann dürfte es den Nerds auch erlaubt sein, sich in so einem... In so einem Ready Player One zu verlieben. Die haben ja sonst kaum irgendwelche großen Storys, in denen man sich so verzinken kann. Das war jetzt relativ lustig formuliert.
Die Nerds haben ja keine großen Storys. Es ist nur jeden Monat mindestens zwei Superheldenfilme, Star Wars jedes Jahr ein, Star Trek, die armen Nerds, die Stranger Things, was ein kompletter Pandering Orgasmus-Kanon ist. Aber die armen Nerds, die haben ja nichts heutzutage.
Ja, genau.
Steam, um noch den Rest in den Arsch zu drücken. Die fucking Nerds rennen die Welt, mein Freund. Ja. Um mal schlechtes Deutsch zu benutzen. Ja, findest du nicht? Bist du nicht glücklich? Du bist in der besten Zeit, in der man als Nerd leben kann, lebst du.
Ja, natürlich. Wäre das jetzt im Mittelalter, wäre nicht so geil, glaube ich.
Hast du übrigens, habe ich dir von meiner, apropos Nerd, habe ich dir von meiner geilen Masters of the Universe Collection erzählt?
Nein, aber sehe ich sie da gerade etwa?
Warte, das hier sind Masters-Figuren alles.
Oh, wow.
Und hier, pass mal auf.
Also, für die,
siehst du da selbst rechts sehen, die ganzen Figuren?
Ich sehe mehrere Regale, die an der Wand montiert sind. Und auf dem zweiten Regal von unten sieht man ganz viele Master of the Universe-Figuren, wo ich echt sage, nicht mehr so viele kenne, außer He-Man und Skeletor. Auf den Reihen da rüber erkenne ich zumindest das Ektomobil von Ghostbusters, oder?
Zwei Stück. Einmal The Real Ghostbusters.
Ach, genau, immer The Real Ghostbusters, ja, natürlich.
Und daneben die Funko Pop Ghostbusters-Variante.
Ja, und unten sehe ich noch so ein paar große Köpfe mit irgendwie Scream-Maske und Freddy Krueger und die anderen erkenne ich jetzt nicht so. Ach doch, der Clown Pennywise erkenne ich auch.
Zwei Versionen davon.
Ah, zwei Pennywise-Versionen, genau.
Captain Spaulding.
Die oberste Reihe ist mir nicht so ganz klar.
Ja, das sind alle möglichen Sachen.
Oh, da sehe ich aber Rick von Rick and Morty, oder?
Ja, aber hallo, ich habe Rick einmal als Doppelstinkefingerfigur. Wo sind denn die nochmal? Ich sehe es. Ah ja, genau. Und dann hat man Rick und Morty daneben. Und daneben, rechts daneben, ist Marty McFly und Doc, wie heißt der nochmal?
Doc Brown natürlich.
Genau.
Und ist das der Adventure-Time-Hund? Nee, der hat keine zwei Köpfe zum
Sehen. Nein, das ist Cat Dog.
Ach, Cat Dog aus der Zeichentrickserie Cat Dog?
Ja, genau.
Abgefahren, dass es davon noch was gibt, hätte ich nicht gedacht.
Nee, das ist ja, das sind Funko Pop. Hatten wir es darüber nicht schon mal? Kommst, hast du nicht diese kleinen Plüschtiere gekauft? War das
ja,
nicht?
Ja, ich hab Zumzums, genau, fünf Stück.
Und Funko Pops, da gibt's alles von. Es gibt keine Serie oder so. Ich habe auch einen, aber den habe ich glaube ich auch verschenkt. Beziehungsweise ich habe ganz, ganz viele Figuren eingetauscht, um meine Tattoos stechen zu lassen.
Oh.
Habe ich dir meine Tattoos schon gezeigt?
Du hast mir den Vampir gezeigt.
Ja, aber da ist ja inzwischen was dazugekommen.
Okay, für die Zuhörer, denn es gibt ja nur Zuhörer, Philipp hat seine Ärmel hochgekrempelt und man sieht auf den Unterarmen, auf dem rechten Unterarm, einen Roboter mit auf Ketten, dann ein, schwer zu sagen, ich würde sowas sagen wie Man-Bear-Pick. Also ein Zyklop mit einer Keule in der Hand und einem Sixpack.
Das kanntest du schon? Dann jetzt, pass auf.
Auf dem anderen Arm sieht man eine recht große Rakete, die den gesamten Unterarm und einen Kometen oder der so brennt und eintritt. dann einen Außerirdischen mit einem Helm und eine weitere Rakete, auf dem ein Außerirdischer mit zwei Augen, so ein bisschen wie das Monster aus U-Monster, der seine Augen in den Händen hält, auf der Rakete sitzt. Und es steht noch BMC drauf, habe ich nicht verstanden.
Nee, SM muss das eigentlich heißen. Das ist so ein kleines S und M und 8, das ist für Sam 8, weil ich habe Emily gesagt, mach doch ein EM10 dahin, dann so wie als wäre es die Serientyp. Aber es sieht doch ein bisschen von weitem, sieht es doch richtig Gangster aus, oder?
Ja, ja.
Aber wenn man da näher ranguckt, sieht man nur Kinderzeichnung. Genial, oder?
Das ist richtig gut.
Du hast ja einen riesen Totenkopf hinten auf dem Rücken. Warum?
Ich habe, das habe ich und ich habe auf meinem Bein habe ich Quod me nutrit, me destruit tätowieren lassen.
Was mich nicht tötet, härtet ab, oder was?
Nein, was mich ernährt, zerstört mich.
Okay, den hast du dir aber gemerkt.
Den hat Angelina Jolie auf dem Oberarm, habe ich irgendwann mal.
Aber Angelina Jolie, ich dachte jetzt, was mich ernährt, zerstört mich, passt doch nur bei jemandem, der sich irgendwie vergiftet oder zu Tode isst oder sowas.
Ja, man kann auch das so ganz, ganz etipetete sehen, dass das irgendwie die Liebe ist. Ja, die Liebe ernährt sie, zerstört sie aber auch gleichzeitig. Könnte auch Amy Winehouse-Ding vielleicht sein, wer weiß, vielleicht verwechsel ich da gerade auch Personen. Nee, den Totenkopf, den habe ich, als ich hier in der JVA Ossendorf saß, wegen gefährlichen
Bitcoin. Ich dachte, da hast du die Tränen dir machen lassen.
Ja, die kamen in Stuttgart-Stammheim.
Also, weißt du eigentlich noch, ich kenne übrigens es ist kein Scherz, ja, ich kenne mehrere Leute, die schon in Stuttgart-Stammheim eingesessen haben. 3 Stück. Einer,
das ist doch ein Sicherheitsgefängnis
mit einer,
URF-Terroristen mal waren.
Nein, das ist einfach, das doch, sind auch doch, ganz doch. Normale, das sind nicht nur, echt? Ja. Einer wegen Heroin-Dealens, super okay. Typ, wenn ich ihn dir zeigen würde, du würdest ihn lieben, er hat mal eine Packung Zigaretten verloren, weil er nicht geglaubt hat, als einer erzählt hat, er könnte sich selbst einblasen und er hat es dann wohl gemacht.
Was man für eine Packung Zigaretten alles tut.
Ja, genau. Na gut, wenn man es kann, würdest du nicht, wenn du es könntest, andere Podcasts zu einer anderen Zeit.
Ja, okay.
Ich wurde übrigens mehrfach schon darum gebeten, ob ich nicht mal mit dir einen ganz anderen Podcast machen wollte. Die Leute finden dich als Mensch so interessant, dass sie es total geil finden, wenn wir einfach über Gott und die Welt reden müssen. Ich sage denen immer, Carsten ist sehr schüchtern. Erstens glaubt er mir das nicht, wenn ich das sage. Zweitens möchte er sich nicht selber so in den Vordergrund rücken. Er ist da genau wie ich, sage ich dann. Und der andere war wegen normalen Deals, also nicht Heroin, sondern Gras. Und der dritte wegen eines bewaffneten Raubüberfalls auf einen Geldtransporter. Der übrigens gelungen war. Und einer hat dann mit dem Geld, obwohl sie gesagt haben, wir machen ein Jahr lang keine Ausgaben, ist der dann mit dem Geld 2 Tage später in die Lerche in Stuttgart. Das ist so ein Stuttgart-eigenes Hi-Fi-Ding gewesen, so eine Kette, weißt du, so Fernseher und alles Mögliche, und hat da voll eingekauft und hat dann in der Nacht so Psychos bekommen und Angst und Paranoia, dass er sich selber angezeigt hat und alle anderen verpfiffen hat.
Oh, Backe. Okay. Ja, aber das ist nicht konsequent durchgedacht. Ich meine, wenn du doch einen Geldtransporter schon überfällst, wieso überfällst du dann nicht auch die Lerche? Das ist doch dann wahrscheinlich das viel einfachere Ziel als ein Geldtransporter, wenn ein DVD-Player...
Also erstmal, wenn du 100.000 oder 200.000 zu Hause hast, dann denkst du vielleicht, oh, ich gebe mal 2.000 Euro aus und kaufe mir einen Fernseher. Und wenn du dann da bist, dann denkst du, ey, neue Stereoanlage, nochmal ein Tausi drauf. Und ey, wo ich jetzt schon mal hier bin, kaufe ich mir auch noch eine neue Konsole. Was nehme ich, PlayStation oder Xbox? Ach, nehme ich einfach beides. Und dann gehst du nach Hause mit einer Rechnung von 6.000 Euro und denkst, oh fuck, ob die Polizei vielleicht bei der Lerche vorbeigegangen ist und gesagt hat, hey, wenn irgendwelche Leute in den nächsten Tagen ungewöhnlich große Ausgaben machen, die nicht danach aussehen, als wären sie so reich, bitte meldet mir das. Und wahrscheinlich ist es so gegangen, denke ich mal.
Ja, oh, Kacke. Ja gut, okay. Ja,
was heißt Kacke? Pech. Also es gibt Sachen, aber also auch wenn ich denjenigen, der einsaß, der war ja nicht mal derjenige, der das gemacht hat. Also der hat aber mit überfallen und da muss man ja, also bei aller Liebe, auch wenn ich den kenne, selber schuld. Man sollte sowas nicht machen. Überfall. Ja. Also ich denke da auch ein bisschen, ganz ehrlich gesagt, an die Typen, denen die Schrotflinte ins Gesicht gehalten wurde, die fanden, die haben da vielleicht auch eine Nacht oder zwei nicht gut geschlafen danach.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Weißt du? Okay. Ja, Knasttränen hin oder her. Sag mal, Knasttränen kriegt man ja nicht nur, wenn man jemanden umgebracht hat. War da nicht was, dass wenn man drei Tränen hat, dass man jemanden auf dem Gewissen hat, dass man nur dann das machen darf?
Das ist auch die Story, die ich mal gehört habe. Und zwar ich habe sogar mal in den USA irgendwie so eine Geschichte gehört von irgendwie den dümmsten Straftätern, die es gab. Da wurde jemand angeklagt, irgendwie zwei Leute umgebracht zu haben und kam dann irgendwie nur noch nicht mal so richtig in den Knast, sondern nur so in Untersuchungshaft. Und als er in Untersuchungshaft war, hat er sich zwei Tränen tätowieren lassen und hat dann seine Gerichtsverhandlung und die erste Frage vom Richter war dann, warum haben Sie sich zwei Tränen tätowieren lassen? Und der Typ hat geantwortet, ja, weil ich zwei Leute umgebracht habe. Und da musst du dir irgendwie stark an den Kopf fassen. Also, vielleicht habe ich die Story auch falsch verstanden und sie war nicht so, aber wenn sie so war, dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Wie blöd kann man sein? Aber man kann halt auch nicht so helle sein, wenn man als einzigen Ausweg hat, jemanden tatsächlich umzubringen. Da gibt es so viele andere Möglichkeiten, sich solchen Problemen irgendwie zu entziehen. Das ist ja wirklich Mord oder Totschlag. Ja. Halt.
Ganz ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, wie schlimm meine Situation sein müsste, ja? Dass ich jemanden umbringen überhaupt in Erwägung ziehen würde, weil ich so sensibel bin, dass ich lieber alles andere, was derjenige mir antut, in Kauf nehme oder alles Leid, als dass ich mein Leben lang nicht in den Spiegel gucken kann und keine Sekunde mehr Ruhe finde, weil ich ein Leben auf dem Gewissen habe.
Also ich kann mir da auch nur bei mir selber Situationen vorstellen, wie, ja, keine Ahnung, ich liege hier nachts im Bett und plötzlich fliegt die Tür auf und irgendwer kommt in der Machete rein, ja, also in solchen Situationen kann ich mir vorstellen, dass ich mir das nächstbeste schnappe und auf ihn einprügel. Ja, aber dass ich mir irgendwie wochenlang Gedanken mache, weil ich irgendwie eine Person nicht mehr leiden kann, dass ich den irgendwie auflauer und dann irgendwie, erwürge. Das finde ich ist halt so fernab von irgendwie, da möchte ich einfach mit der Person nie wieder reden. Ja, es gibt so viele andere Möglichkeiten. Denn es ist ja nicht nur das, dass man halt dann selber so unglaublich viele Gewissensbisse hat, ja. Das ist ja auch ein unglaubliches Invest, was du machst, für eigentlich eine bedeutend einfachere Lösung des Problems. Aber ich glaube, so denken halt viele nicht.
Ja, aber es gibt so Sachen, ich weiß zum Beispiel nicht, was ich machen würde, wenn jemand jetzt einem meiner Kinder Schreckliches antun würde und am Ende das noch ermorden würde, ob ich dann nicht auch die Chance bestünde, dass ich völlig durchdrehe und alles noch schlimmer mache, indem ich denke, demjenigen, den bringe ich um. Aber ich bin ja dann doch zu intelligent, um mir nicht zu sagen, halt mal, du hast ja noch zwei Kinder übrig. Wenn aber jemand jetzt meine gesamte Familie...
Was für eine Formulierung, aber okay, ja, ja.
Ja, nein, klar. Aber du hast noch zwei Kinder, denen du ein Vater sein musst. Ja. Aber wenn jemand jetzt meine drei Kinder und meine Frau umbringen würde, dann ist so ein Punkt erreicht, wo ich glaube, wo auch ich ernsthaft nicht überlegen würde, weil das wäre dann überhaupt, wenn überhaupt, eine Affekttat. Aber wo ich mir auch vorstellen könnte, dass man jetzt nicht so leicht sagen kann, nee, da würde ich auf gar keinen Fall was machen. Aber wenn man in der Situation ist, eventuell, hast du halt gar nichts mehr.
Aber da gab es doch auch, um nochmal hier so einen kleinen Filmbedingung, hast du mir eine Dokumentation, die du mir, glaube ich, empfohlen hast, von irgendwie so einem älteren Herrn, dessen Tochter ermordet worden ist. Und dann bringt er den Arzt um, also der dann auch noch irgendwie in der Nachbarschaft gelebt hat. Und die Geschichte dahinter ist, ein älterer Herr hat eine Tochter, weiß ich, 30, 40 Jahre alt, und die lernt einen neuen Arzt kennen und dieser Arzt bringt sie um, also seine Tochter, und die wohnt auch noch in der Nachbarschaft. Und der hat das irgendwie geschafft, weil er halt irgendwie Arzt ist, das irgendwie so komplett zu verstecken. Und dann kümmert sich halt dieser ältere Herr darum, diesen Arzt umzubringen. Und zwar macht er das so, indem er sich irgendwie eine Schrotflinte kauft, auf das nebenliegende Grundstück geht und den Typ einfach erschießt. Und als dann die Polizei ankommt, sagt er, ja, den habe ich umgebracht. Und dann hat er seine Gerichtsverhandlung und dann ist das in so einer kleinen Stadt und es gab einen Riesentumult, weil weil das halt irgendwie für die Bevölkerung ist das nicht nachvollziehbar. Das ist halt diese Justiz, diese Selbstjustiz, die er geübt hat, völlig verständlich. Und als dann sein Urteil verkündet wird, irgendwie 20 Jahre Gefängnis, ja, flippt er noch total aus und sagt, ja, bringt mich bitte jetzt hier sofort um in diesem Gerichtssaal. Da gibt es irgendwie zig Aufnahmen von. Und ganz interessante Story nebenher.
Habe ich nicht gesehen, da höre ich zum ersten Mal die Geschichte.
Ah, okay, ja, dann muss ich mal googeln. Aber war, glaube ich, eine Dokumentation, die ich da gesehen habe. War ziemlich packend, auch wenn ich jetzt irgendwie alle interessanten Ecken schon erzählt habe.
Ja, du hast das kompletten Plot erzählt. Es sei denn, ja, es passiert dann noch danach was ganz Spektakuläres.
Nee, es ist halt die wahre Geschichte. Also das ist halt kein Film oder so. Aber ich weiß nicht mehr.
Also die letzte Doku, die ich dir ans Herz gelegt hatte mit einem älteren Herrn, war The Sphinx.
Ah, okay.
Nee, The Jinx.
Ja, klar. Die habe ich auch gesehen.
Die war super. Aber schau mal die McAfee-Doku auf Netflix. Hochinteressant.
Alles klar.
Also zumindest um den Typen, ich meine, jemand, der ein Arschloch ist, kann ja trotzdem unglaublich schlaue Sachen sagen, ja.
Ja, klar.
Da sind wir uns ja völlig einig. Hitler war ein Arschloch, hat aber fast nur schlaue Sachen. Nein, kleiner Scherz. Aber McAfee wird einem so unsympathisch, dass ich mich frage, wenn er der Bitcoin-Guru ist. In dem Film kommt auch so ein bisschen raus, dass er so eine Viren-Paranoia in Gang gesetzt hat, die gar nicht wirklich auf Fakten fußte, um seine Antivirus-Software damals zu verkaufen und das so geschickt gemacht hat. Und der hat dann auch so was Sektenähnliches irgendwo in den Bergen, hat er sich so in Alaska, glaube ich, so ein Riesenstück Land gekauft. Das sieht man alles in der Doku. Und sich irgendwelche Yoga-Lehrer und was weiß ich was dahergeholt und spirituell. Und er hat aber sehr sektenführermäßige Züge angenommen, laut allen Leuten, die mit ihm zu tun hatten und in der Doku zu Wort kamen.
Ja, und wenn man immer zuhört, der Typ ist halt charismatisch, was halt immer super gefährlich ist, wenn Verrücktheit, oder ich sag mal, ich will ja nicht ihn als komplett verrückt bezeichnen, aber wenn leichte Verrücktheit oder und Charisma zusammenkommen, dann ja, ist halt schwierig. Ja.
Ich weiß, was du meinst. Okidoki, hey, es war mir eine Freude, Leute, schreibt uns, wir antworten ja doch nicht, empfehlt uns, gibt uns 5 Sterne und wir sind auf Patreon und ich möchte mich mal wieder bedanken für die Patreon-Spende. Es ist nämlich letztens ohne Scheiß jemand neu dazugekommen.
Ernsthaft?
Eine Frau.
Wahnsinn.
Warte, sie kriegt jetzt die Ehre.
Und ja. Vorsicht, aber anonymisieren.
Ja, natürlich. Jetzt pass auf.
Hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das muss der Erfolg von unseren jetzt.
Also Macaulay McCulkin zum Beispiel.
Ja.
Hat. Cool. Und Svetlana.
Ja.
Sind super. Beide am 28. und am 30. Januar dazugekommen. Ganz, ganz toll. Macaulay McCulkin, ey, dass wir so berühmte Spender haben.
Ja, aber der hat's doch. Ich meine, der hat doch ausgesorgt seit Home Alone und so und Buddy mit Trump.
Von Home Alone? Home Alone, pass auf, oberstes Regal.
Oberstes Regal, ja.
Und dann siehst du die beiden Mordis.
Ja.
Und da links daneben siehst du so einen Lockenkopf, der ein Bügeleisenbrandwunde an der Stirn hat. Und daneben siehst du den Kevin mit Bügeleisen in der Hand. Und da links daneben siehst du den anderen Verbrecher mit abgebrannter Mütze, was man von unten wahrscheinlich nicht sieht. Wahrscheinlich ist es nicht erkennbar.
Wahnsinn, das perfekte Home Alone Setup.
Genau. Ja, so ist es, Kinders. Wir wünschen euch was. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.